Hallo und herzlich willkommen bei Klassiker-Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Heute ist ein besonderer Anlass. Wir haben die 50. Folge und gleichzeitig ist es auch die finale Episode vor der großen Podcast-Pause. Aber dazu am Ende ein bisschen mehr. Ich bin Anne, aka die Kostümfrau, und mein heutiger Gast ist der Lasse. Hallöchen!
Hallo, ich freue mich, dein Ehrengast zu sein in deiner 50. und zunächst auch einmal finalen Folge. Das ist wirklich der Hammer, dass du da an mich denkst.
Ja, es schließt sich auch ein bisschen der Kreis dafür, dass wir ja damals ja in der relativ frühen Phase auch schon mal zusammen gepodcast haben und du ja auch ein gern gesehener Gast hier warst in dem ganzen Format. Und aber für alle, die die Episoden mit dir bisher noch nicht gehört haben sollten, holt die auf jeden Fall nach. Aber magst du noch mal ein paar Worte zu deiner Person verlieren, wer du bist, was du so machst und woher man dich kennen könnte?
Ja, ich bin Lasse Vogt und schon seit 2017 im Podcast-Fach unterwegs mit meinem eigenen Fans About Films und ansonsten halt als Co-Host oder Gast-Host bei verschiedenen Formaten, darunter dem deutschen Telestammtisch, für den ich immer einen großen Shoutout machen möchte, weil die Jungs und Mädels sind einfach echt toll. Und bin auch international dabei unterwegs. Ich schreibe Soundtrack-Kritiken für einen Blog und habe auch einen YouTube-Kanal, wo hin und wieder mal was kommt. Also es ist wirklich einiges los bei mir und bin einfach sehr, sehr begeisterter Filmfan schon von klein auf, was man, denke ich, so auch merkt. Sonst wäre ich nicht bei so einem Podcast hier zu Gast. Und genau, und alles Weitere kann ich dann ja später noch nennen.
Ja, genau. Wir hatten ja schon mehrfach das Vergnügen gehabt, miteinander zu podcasten. Also zumindest was dieses Format hier betrifft, habe ich festgestellt, das ist jetzt auch schon 2,5 Jahre her. Da haben wir über Der Prinz von Ägypten gesprochen. Eine ganz, ganz fantastische Folge. Vor allem mit einem wunderschönen Gastbeitrag von dir, den du extra reingeschleust hast, wo ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und aber wir hatten ja aber auch schon vor ein paar Monaten wieder miteinander gesprochen. Da hatten wir beim anderen Format Podcast Fable allgemein über das Thema Podcasten gesprochen. Das war auch sehr aufschlussreich. Das hatte ich auch sehr genossen. Und bei dir, der letzte Gastauftritt, das war ja zu Scorschnack. Das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr jetzt her, dann zum Zeitpunkt der Aufnahme, also, wo ich auch so dachte, boah, das ist auch schon wieder so ewig her, absurd.
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube schon, dass das dann so ziemlich exakt letztes Jahr dann war. Ja, crazy. Ja.
Genau, da hatten wir über Kiki und das kleine Gespenst gesprochen. Kiki habe ich jetzt neulich mit meiner Tochter zusammengeschaut.
Oh.
Ja, und er hat ihr sehr gefallen. Das war sehr schön.
Ach, wie schön. Ja. Ich meine, wie kann es denn auch anders sein?
Ja, ich dachte erst, er wird ein bisschen zu aufregend für sie sein, aber sie hat ihn wirklich sehr genossen. Und ich habe ihr auch schon zugesichert, ich habe ja so ein sehr, sehr großes Plakat von Kiki, dass sie das jetzt, wenn sie eingeschult wird, kriegt sie bei sich das dann aufgehängt. Und ja, das passt doch irgendwie schön so für einen neuen Lebensabschnitt und sowas. Und da dachte ich, ja, das ist
ja
jeder schon machen.
Total. Ne? So ein ganz toller Coming-of-Age-Film, auch für Kinder, die noch nicht in dem Alter sind.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Haben wir auch hier im Podcast besprochen. Hört mal ein paar Episoden früher rein in dem Katalog. Da findet ihr es auf jeden Fall. Er ist wirklich zauberhaft. Genau. Aber heute wollen wir über einen ganz, ganz anderen Film sprechen. Und zwar reden wir heute passend zum 30. Geburtstag des Films über Der Glöckner von Notre Dame. Im Original The Hunchback of Notre Dame. Das Ganze ist frei nach dem Roman Notre Dame de Paris. Ich kann jetzt die Zahl 1482 nicht auf Französisch aussprechen. Seht mir es nach. Der Roman ist von 1831, stammt von dem Autor Victor Hugo, dem wir auch Les Misérables zu verdanken haben. Und genau hier, dieser Film, der Disney-Film, ist ein US-amerikanischer Zeichentrick-Musical-Historienfilm, so würde ich das mal grob umschreiben. Und der hatte in den USA am 19. Juni 1996 seine Premiere. In Deutschland kam er fast ein halbes Jahr später erst, am 28. November 1996. Also ist ja immer so die traditionelle Disney-Weihnachts-Kino-Saison gefühlt. Also da taucht das ja immer gerne auf in Deutschland. Ja. Regie führten dann zwei Leute, nämlich Gary Trousdale und Kirk Weiss. Die hatten wir hier im Podcast auch schon mal. Die haben nämlich ja zuvor den Disney-Film Die Schönen des Biest ja auch gemacht. Haben wir auch hier im Podcast besprochen. Und bei Letterboxd hat er aktuell eine Bewertung von 3,7 von 5 Sternen. Was schon ziemlich gutes. Genau. Dann kommen wir mal zum Vorverständnis. Was war denn überhaupt dein erster Berührungspunkt mit diesem Film dann gewesen?
Ich glaube, ich habe als Kind Trailer gesehen auf VHS oder wenigstens Poster. Und als er rauskam, war ich noch zu jung. Wir haben ihn dann später auf tatsächlich noch VHS bekommen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt wohnten wir dann schon in Dresden. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wie alt ich war. Das müsste so vielleicht im so 10er, 11er Bereich gewesen sein. Mhm. Also so eine kleine Weile später. Aber ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich habe da sehr, sehr mitgefiebert bei den dramatischen Stellen und war aber auch sehr, sehr angetan wirklich von der Musik und habe auch tatsächlich die Themen größtenteils ganz gut verstanden. Aber habe auch wirklich gemerkt, im Vergleich zu den anderen Disney-Sachen, die ich bis dahin kannte, das ist ein bisschen anders hier. Das ist irgendwie epischer. Das ist mit einem etwas anderen Anspruch.
Ja.
Und im Verlauf der Jahre ist der definitiv in meinem Ansehen gleichzeitig gewachsen und aber auch ein bisschen gesunken, je nachdem, was gerade in welchen Szenen passiert. Ich sag's mal so.
Ja, da können wir ja nachher im Detail nochmal genauer eingehen, aber ich teile die Ansichten ebenso. Ja, ich war genau im richtigen Alter gewesen. Ich habe den tatsächlich im Kino gesehen. Zu dem Zeitpunkt, ja, ich war damals 10, also war im richtig guten Alter gewesen, habe den im Kino gesehen. Ja. Und das ist ja wirklich einer dieser Filme, wo man sagt, auf der größtmöglichen Leinwand überhaupt gucken, das ist einfach so episch, das ist großartig. Und ich war so richtig Fangirl. Ich hatte also die Hörspielversion dessen auf Kassette gehabt. Ich hatte sogar das Panini-Sticker-Album. Ich hatte sogar die Esmeralda Barbie-Puppe und die Puppen, die noch irgendwie dazugehörten. Also ich war so richtig, richtig Fangirl. Und ja, habe das entsprechend sehr gefeiert. Also ich bin die Welle quasi komplett mitgeschwommen, was man bei diesem Stoff nicht so wirklich vermuten würde. Aber ja, ich fand's großartig. Das hat mich total abgeholt. Aber dazu später etwas mehr. Genau, bevor wir in Medias Res gehen, machen wir erstmal nochmal eine kurze Inhaltsangabe, die du dann gerne vortragen möchtest. Und an dieser Stelle natürlich vorweg, wir spoilern das Ganze gnadenlos. Also für alle, die den Film bisher noch nicht gesehen haben sollten, macht den Podcast kurz aus, guckt euch den Film an und dann kommt ihr einfach wieder. Genau, worum geht's in Der Glöckner von Notre Dame?
Okay, hoch oben über den Wolken im Glockenturm haust der geheimnisvolle Glöckner. Wer kann dies Wesen sein?
Wer?
Was ist er? Wie kam er dorthin?
Wie?
um es mit diesen Worten zu sagen. Ganz genau, nein. Also es geht darum, dass dort im historischen Paris die Stadt wird quasi regiert von dem Richter Frollo, welcher damals den Tod der Mutter von Quasimodo zu verantworten hatte. Das ist kein Spoiler, das passiert in der ersten Sequenz. Und dieser Quasimodo hat einen Buckel und wird entsprechend halt von Frollo oben im Glockenturm versteckt. Er hat sich das so in Schuld quasi aufschwatzen lassen. Und er zieht ihn sehr, sehr streng und sehr, sehr gottesfürchtig. Und entsprechend alle werden dich verachten und quälen, wenn du dich öffentlich zeigst. Aber Quasimodo natürlich jetzt so im, so 20 Jahre alt, sehnt sich natürlich nach der Welt dort draußen und entscheidet sich irgendwann, ich möchte runter auf ein Festival gehen. Und dort verguckt er sich dann auch in eine Frau, die dem Volk der Romani angehört. Ich schätze mal, so kann man das dann sagen. Oder dem Volk der Roma. Und jedenfalls, sie benutzen das böse Z-Wort im Film. Sie rettet ihn vor Schwierigkeiten und außerdem hat auch noch der Hauptmann der Stadtwache, ein Ex-Soldat sozusagen, ein Auge auf sie geworfen. Und aber auch Frollo verguckt sich in sie und so entspinnt sich eben nicht direkt so ein Vierecks-Ding, sondern im Prinzip so ein Machtkampf, weil Frollo sie unbedingt für sich haben möchte und dadurch eben auch Paris ja quasi in Brand steckt. Und Quasimodo ist dazwischen und versucht einfach irgendwie zu tun, was er kann, um seine neue Freundin zu beschützen. Und all das ist halt super dramatisch und es wird sehr, sehr viel gesungen und geweint und gestorben auch. Aber nicht ganz so arg wie im Buch.
Ich wollte sagen, im Buch ist es auch nochmal eine ganze Ecke heftiger. Aber ja, genau. Für die Würze reicht das ja auf jeden Fall. Genau. Und dann machen wir auch schon direkt weiter mit der Trivia. Was sind denn so deine liebsten Fun Facts rund um diesen Film oder Punkte, die dich in der Recherche überrascht haben?
Ah, ich habe da jetzt nicht gar nicht so viel nachgeschaut, tatsächlich. Eins der Trivia-Dinge, die man vielleicht erwähnen muss, ist, dass hier sehr viel, also vergleichsweise CGI zum Einsatz kommt. Mhm. Der erste Disney-Film, der das gemacht hat, war in der Finalsequenz von The Great Mouse Detective. Lustigerweise auch dort im Zusammenhang mit Kirche. Dort war es dann halt das Uhrwerk vom Big Ben, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und hier hat man einiges an CGI-Ansatz, gerade was die großen Crowd-Shots angeht. Die sind manchmal gelungen und manchmal etwas zu offensichtlich sehr rudimentär. Ja, also dann ansonsten gab's da, also habe ich da jetzt nicht wirklich halt irgendwie was super Erwähnenswertes gefunden. Mit der Ausnahme davon, dass halt tatsächlich die Hauptsprecherin von einer der Wasserspeier ist tatsächlich, also das ist jetzt kein Lieblingstrivia von mir, aber sie ist verstorben, bevor sie ihre Aufnahmen beenden konnte und das wurde dann von jemand anderem noch vollendet letztendlich. Mhm. Und ein kleiner Trivia-Fact, den wahrscheinlich die meisten dann auch gerafft haben. Zwei der Wasserspeier, halt Victor und Hugo, sind selbstverständlich nach dem Romanautor Victor Hugo benannt. Mhm. Ja, und natürlich, was die Besetzung angeht, gibt es eine interessante Trivia, nämlich den Sprecher von der Titelrolle selbst, Quasimodo. Der ist im Original Englischen Tom Hulce. Und diesen kennt man vor allem als Amadeus aus dem Film Amadeus.
Genau, der Mozart.
Ja, der Mozart. Und das fand ich dann eben das sehr, sehr bemerkenswert, als ich das herausgefunden hatte. Mhm. Und eine andere Trivia auch noch. Es gab für diesen Film, von diesem Film gab es ja eine deutsche Musical-Adaption, die dann quasi Elemente aus dem Buch wieder mit eingebaut hat, die nicht im Film waren. Aber sie haben die meisten Songs aus dem Film übernommen und dann aber auch noch ein paar neue hinzugemacht. Ich weiß nicht, ob die dann aber im Original komponiert wurden, dann aber für den Film verworfen wurden. Aber zum Beispiel aus der Melodie, die kommt, wenn wir zum ersten Mal Phoebus begegnen, daraus ist ein kompletter Song geworden, als quasi sein Intro-Song.
Ja.
Und ich hatte die CD damals als Kind sogar, also die Musical-Version, und mir sind da halt die Änderungen natürlich aufgefallen, weil ich dachte, oh, das ist aber anders als im Film und hier ist ein anderer Song und hier ist es ein bisschen anders gemacht und so weiter. Und das fand ich dann einfach sehr interessant, die musikalisch schon als Kind zu vergleichen.
Mhm. Wo du gerade das Musical erwähnst, da greife ich schon mal einen Punkt vorweg, den ich sonst am Ende genannt hätte. Und zwar, dieses besagte Musical geht zum Zeitpunkt der Aufnahme ab Oktober diesen Jahres bis März nächsten Jahres auf Tour. Und zwar, weil mein Mann und ich, wir gucken ja immer so für unsere Pärchenzeit, so dann schauen wir immer so, wo können wir gerne Musicals gucken oder irgendwas anderes Schönes. Und dann haben wir zufällig das entdeckt und wir haben schon uns ausgeguckt, also Mitte, Ende Februar ist es von uns aus am nächsten dran, da wird es nämlich in Bremen touren.
Also, oh, wie schön.
Ja, genauer gesagt vom 16. bis 21.02. Zwinkerzwonker. Also, falls du in dem Zeitfenster noch nichts vorhast, ich glaube, für dich ist Bremen ja auch mit am nächsten dran.
Das stimmt.
Ne? Könnte man das ja in Erwägung ziehen. Also, wir wollen es auf jeden Fall sehen, weil da freue ich mich auch schon sehr drauf. Genau.
Ach, das ist ja mega. Ja. Und eine andere kleine Besetzungstrivia habe ich noch, nämlich Tony Jay, welchen wir hier als Frollo hören, der war später noch in mindestens einem anderen Disney-Film und ich weiß nicht, ob du weißt, welcher.
Früher, in Schönes Biest.
Oh, da war auch, ja gut, aber dann später.
Ich weiß nicht, aber welchen, noch. Okay, dann hau du da raus. Also ich kenne ihn halt auch Schönes Biest, da ist er nämlich der Leiter der Irrenanstalt. Das ist so eine ganz, ganz kleine Rolle, aber es passt wie die Faust aufs Auge.
Extrem, extrem. Er ist zu hören als Erzähler für das Intro von Der Schatzplanet.
Habe ich nicht gesehen, muss ich zugeben.
Oh.
Also ich kenne den Film grob, aber ja.
Ja, ganz, ganz, ganz toller Film meiner Meinung nach. Stark unterschätzt. Und da ist er am Anfang des Films ist er quasi der Erzähler.
Ah.
Was umso lustiger ist. Ja, genau. Das war es jetzt eigentlich mit den Sachen, die mich dann so richtig groß interessiert haben. Ich bin mir sicher, da gibt es vielleicht noch andere Dinge in der Entwicklung, wo sie vielleicht ganz vehement kürzen mussten und überlegen mussten, wie machen wir daraus zur Hölle irgendwie einen familientauglichen Zeichentrickfilm? Wie sind die überhaupt darauf gekommen, dieses Material zu benutzen?
Ja. Dazu komme ich jetzt nämlich. Ich habe da nämlich tatsächlich was gefunden. Ja. Und zwar, also du hast jetzt noch ein paar Sachen mehr rausgehauen, als ich dachte, aber also, freut mich umso mehr. Und zwar, genau, dass man überhaupt auf die Idee kam, das Ganze zu verfilmen, kam dann 1993. Da hatte dann der Entwicklungsleiter David Stanton eine Comic-Adaption des Romans dann gelesen und dachte sich so, Mensch, das könnten wir doch mal als Animationsfilm umsetzen. Ist daraufhin mit diesem ganzen Ding dann zu dem damaligen Studiochef Jeffrey Katzenberg hingegangen, hat gesagt, hey, das klingt doch spannend. Und Katzenberg dachte sich so, super, ich stelle jetzt mal mein Kreativteam zusammen. Man muss dazu sagen, die beiden Regisseure, die es ja final geworden sind, also Trousdale und Wise, die waren zu dem Zeitpunkt eigentlich mit einem komplett anderen Projekt beschäftigt, und zwar mit dem Titel Song of the Sea, nicht zu verwechseln mit dem Cartoon Saloon irischen Film, ganz eigener Film. Und da ging es um eine freie Nacherzählung des Mythos von Orpheus und Eurydike mit Buckelwalen. Ich kam aus dem Lachen nicht raus, als ich das gelesen hatte, wo ich dachte so, okay, das klingt interessant. Aber dann kam der Anruf von Katzenberg und hat dann gesagt, lasst alles stehen und liegen. Ihr macht jetzt diesen Film. Und die waren aber auch dann ziemlich schnell angefixt, weil sie meinten so, okay, das hat doch ziemliches Potenzial. Also von wegen allein mit tollen Charakteren, so diese richtig krasse Kulisse dann auch. Und ja, also bot sich ja noch an. Entsprechend haben sie auch dann eine sehr aufwendige Paris-Reise dann gemacht im Oktober 93, wo sie alle Sack und Pack mitgenommen haben und dass sie dann direkt vor Ort in der Kathedrale dann entsprechend Aufzeichnungen machen konnten. Und Stephen Schwartz, der ja halt die Lyrics geschrieben hat, der durfte sogar mit in den Glockenturm rauf und hat dort vor Ort eben dieses tolle Lied für Quasimodo geschrieben, Out There. Und ich dachte so, oh, ist das schön. Also dass er ein bisschen so dieses Feeling von dieser Isolation auch mit eingebaut hat. So dachte ich so, oh, das ist schön, das freut mich total. Genau, zu den Wasserspeiern, also zu diesen Gargoyles, das fand ich auch sehr witzig, weil man denkt sich so, naja, die sind ja wirklich so ein Element, wo man das Gefühl hat, die wirken tonal eher total wie so ein Fremdkörper innerhalb dieser Geschichte.
Ja.
Und ich dachte also, okay, was haben die sich denn dabei gedacht? Und die wurden ja tatsächlich von Trisdale und Weiss dann mit eingebracht in diese Geschichte, weil die sind so im Roman nicht so aufgeführt. Man muss dazu sagen, der Roman hat ja auch nicht nur Quasimodo als Hauptfigur, sondern es sind ja mehrere Handlungsstränge, die dann drin verwoben sind. Und die Inspiration für die Gargoyles war dann tatsächlich eine Passage im Roman selbst. Und da heißt es, ich habe das Zitat nochmal rausgesucht, die anderen Statuen, jener der Monster und Dämonen, hegten keinen Hass gegen Quasimodo. Die Heiligen waren seine Freunde und segneten ihn. Die Monster waren seine Freunde und beschützten ihn. So schüttete er ihnen ausführlich sein Herz aus. Also, ich hatte neulich gesehen auf YouTube, da gibt es ja diesen wunderschönen Kanal Cinema Therapy. Und da haben sie ja quasi dann auch Frollo ein bisschen mehr bezeichnet. Und da kam auch nochmal diese Theorie auf, dass dann quasi die Gargoyles eigentlich nur quasi Anteile von Quasimodos Persönlichkeit sind. Also, dass sie ja quasi nur Teile seiner Psyche dann irgendwie sind, die dann halt für ihn real werden so und quasi das laut aussprechen, was er in sich dann denkt. Passt ja auch irgendwie. Und eigentlich war ja auch die Überlegung, die komplett anders zu benennen. Nämlich Chaney, Lawton und Quinn. Das waren die drei Schauspieler, die zuvor Quasimodo in zum Beispiel Stummfilmen so gespielt haben. Aber ja, Disneys Rechtsabteilung dachte sich so, das könnte Ärger geben mit den Nachfahren und so von den besagten Schauspielern. Und dann hat man sich dagegen entschieden. Und ja, dann kamen eben die Namen Victor Hugo. Und Laverne bezieht sich auf eine Sängerin der Andrews Sisters. Das war so eine Jazz-Girl-Group, so aus den 20er, 30ern irgendwie so ein Dreh. Hat mir der Name auch vorher nie was gesagt, aber ja, alle guten Dinge sind ja drei. Also irgendwie dachte man sich, gut, dann passt es ja auch irgendwie. Und genau, als letzten Fun-Fact, das fand ich auch spannend. Es wurden ja natürlich ja diverse Änderungen ja gemacht im Vergleich zur Romanvorlage. Und im Roman ist es zum Beispiel so, dass ja Frollo eigentlich der Erzdiakon ist.
Ja.
Und da hat man sich aber gesagt, ja, Disney hatte da ein bisschen die Sorge, dass dann halt ein böser Priester bei gewissen Religionsgruppen nicht so gut ankommt. Und daraufhin hat er eben dann die Rolle des Richters dann eher bekommen. Und ja, man hat auch versucht, alles, was so mit Religion zu tun hat, so das so ein bisschen so runterzuspielen. Aber man merkte schon, also von allen Disney-Filmen, die es gibt, das ist somit der religiöse Film überhaupt und sowas. Dann so ganz viel mit Hölle und Herr und Gott und hast du nicht gesehen, dann alles vorkommt. Das ist schon ziemlich prägnant. Also man konnte es natürlich nicht völlig rausstreichen und so, aber
nee. Ja,
wie es halt so ist. Aber ich finde, so rundum passt das schon alles sehr gut.
Und ja, das war.
Ne, von daher dann und ja genau, ich denke mal, alles andere ergibt sich dann auch im Gespräch dann selber, wie wir gewisse Sachen finden oder nicht. Und damit kommen wir dann auch zum persönlichen Eindruck. Wie stehen wir zu dem Film? Du hast ja schon ein bisschen das angerissen gehabt, so, du kannst das ja jetzt gerne mal ein bisschen vertiefen, gerade im Hinblick darauf, wie du ihn damals gesehen hast und jetzt, wie du ihn jetzt beim Rewatch dann nochmal wahrgenommen hast. So, wie ist jetzt so dein persönlicher Geschmack, was diesen Film betrifft?
Oh, ja, also ich finde, es ist ein sehr beeindruckendes Werk mit Problemen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Comic Relief Bits töten einiges an gutem Willen. denn ansonsten funktioniert die Geschichte ganz gut in dieser Form. Mhm. Weil wirklich, das Problem ist wirklich, weil ich meine, sonst Disney, finde ich, war oder ist größtenteils relativ gut bei diesen Comic Relief Figuren. Mhm. Und wenn man auch bedenkt, dass gerade die Schönen oder das Biest hat das so wundervoll gemacht. Mhm. Und das sind dieselben Regisseure. Und dann hier ist das so schief gegangen, meiner Meinung nach. Mhm. Weil hin und wieder, wenn sie als die sprichwörtlichen Teufel auf seiner Schulter fungieren, aber auch als seine Ratgeber, dann finde ich, funktioniert.
Mhm.
Aber ja, aber dann immer, wenn sie irgendwelche, oh Gott, sorry,
alles
immer
gut.
Wenn sie dann diese gewisse Gags einbringen, gerade vor allem, wenn sie dann in dieser großen Songnummer, wenn sie dann halt wirklich halt diese ganzen modernen Referenzen und so machen, das ist einfach viel zu viel und halt auch zwischendurch clashen die ganz extrem mit dem restlichen Ton des Films. Und halt, es wäre eine Sache, wenn sie lustig wären, sind sie halt nicht wirklich leider. Es gibt hier und da ein paar Gags, wo ich dachte, okay, das hat mich jetzt erwischt. Zum Beispiel halt, wenn Esmeralda Quasimodo hochverfolgt und dann sie so, oh, er hat eine Freundin und dann so, a vision of loveliness, the one in the dress isn't bad either. Er halt die Ziege meint in dem Fall. Mhm. Aber ansonsten, okay, macht sie wenigstens lustig, sind sie halt leider nicht wirklich. Es ist halt eher so ein bisschen unangenehm. Aber das Problem ist, das große Problem, es wäre zu verschmerzen, wenn sie tatsächlich nur in Quasimodos Kopf existieren würden. Und ganz oft im Film wirkt es so.
Mhm.
Aber dann im Finale zeigen sie klar und deutlich, dass sie echt sind. Denn sie beteiligen sich am Kampf.
Mhm.
Und das ist einfach der Schritt zu viel, leider. Ja. Und das ist halt leider so, so unglücklich dabei geworden, weil ansonsten, weil Look und Musik sind so episch und die Figuren sind nachvollziehbar charakterisiert und man fiebert mit, aber der Wechsel zwischen eher kinderfreundlichen Sequenzen und sehr düsteren, dramatischen Szenen, das ist mitunter arg abrupt. Mhm. Und das ist mir in den letzten Jahren immer mal wieder aufgefallen, jetzt beim Rewatch, wo ich jetzt wirklich versucht habe, auf Details zu achten, da nochmal mehr. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Highlights überwiegen für mich, weil es reicht halt nicht an die Schöne und das Biest daran, der so ziemlich mein Favorit ist von diesen Disney-Klassikern. Mhm. Aber welcher Film könnte das auch? Also es ist halt ein Film, der das ist so ähnlich wie bei Batman, es ist ein Film, der trotz seiner selbst irgendwie funktioniert.
Ja, gehe ich aber total mit. Also ich mag den auch unglaublich gerne. Wie gesagt, ich bin ja mit dem ja auch aufgewachsen. Und für mich ist ja schön, das Biest ja auch meine absolute Nummer 1, auch schon seit Jahrzehnten auch so. Aber Glück nach Notre Dame ist schon sehr, 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 sehr dicht dran. Also dann zusammen mit Robin Hood ist das einer meiner Top 3 Filme ever. Also zumindest von den klassischen Disney-Filmen. Aber ich gehe, also was du schon sagtest, also gerade so dieser düstere Ton ist doch sehr krass im Vergleich zu anderen Disney-Filmen. Also dadurch hat er nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal gefühlt. Und ich verstehe auch die Veränderungen zu der Romanvorlage. Da sind ja manche Sachen noch ein bisschen krasser drauf. Die Songs, fantastisch. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist einfach so episch, 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 episch und so. Aber ich verstehe die Kritik total, dass man sagt, das ist tonal so unausgeglichen, wo das ist teilweise, wo man, wie du schon sagst, man versucht es, das an ein jüngeres Publikum ranzubringen, so wo man sagt, nee, das passt aber nicht zu den anderen Themen, also wo dann irgendwie Völkermord stattfindet, hast du nicht gesehen. Und gleichzeitig ist dann so, la la la, dann sind die Gargoyles und machen da irgendwelchen Quatsch. Denkst du, also da habe ich auch so ein bisschen meine Bauchschmerzen mit, aber wie du schon sagst, das ist alles andere, funktioniert für sich rund. Und wenn man so Sachen hat, wie zum Beispiel den Soundtrack, dann kann man ja zum Beispiel dieses Segment, wo die drei dann irgendwie singen, kann man ja einfach rausblenden. So, da braucht man sich damit nicht zu scheren.
Das Ding ist halt, das war jetzt das erste Mal, wo ich den Part einfach übersprungen habe beim Gucken. Wo ich dann dachte, nee, brauche ich nicht, ihr Fast Forward.
Ja. Nee, also verstehe ich da. Also vor allem dann diese anachronistischen Elemente auch, wo ich denke, es gibt Filme, wo das ein bisschen besser gelungen ist, aber in dem Falle, ich weiß ja nicht. Aber ich erinnere mich auch, das war ja glaube ich in dem Essay von Lindsay Ellis ja auch gewesen, die hat ja auch über den Film gesprochen, wo sie auch nochmal so Clips gezeigt hat, also wie das zum Beispiel bei McDonald's irgendwie da vermarktet wurde, von wegen so, hey, es gibt Handpumpen zu dem Film, wo auch so denkst du, ja, ich weiß nicht.
Das fühlt
sich ein bisschen falsch an.
Es ist halt, es ist vergleichbar mit Pocahontas, finde ich.
Ja, das ist ja etwa im gleichen Zeitfenster auch entstanden.
Ja, aber wo nämlich auch diese niedlichen Tierviecher und dann hast du aber auch halt Themen von möglichem Völkermord und diesem ganzen anderen Zeug. Also wo Disney versucht, wir wollen hier ein bisschen dramatischer durchaus, aber dann hast du da Waschbär und was weiß ich, die da die ganze Zeit rumalbern. Also ich weiß nicht, weil in dem Fall ist es vielleicht ein bisschen zu verschmerzen, weil es halt niedliche Tiere sind und die nichts sagen. Mhm. Aber vor allem, aber gut, dann reden die Tiere nicht, aber die Bäume reden.
Dazu musst du
ja aber gut, aber ja, also ich habe es halt besser gesehen in anderen Filmen, wie man das machen kann.
Das stimmt.
Und ich komme da noch auf einen anderen Film zu sprechen, mit dem man den so ein bisschen vergleichen kann und da sage ich vielleicht eine kontroverse Meinung dann, aber das hebe ich mir auf.
Okay, also, vielleicht bei der Filmempfehlung oder schon bei der Analyse, kannst du dir überlegen.
So. Genau, da wird es dann sein, ja.
Okay, wunderbar. Ich glaube, damit können wir auch schon direkt drüber wechseln dann zum Analyseteil, also wo wir auf Inhalt und Stilmittel dann auch eingehen. Was würdest du denn sagen, worum geht es in diesem Film eigentlich? Was will der Film uns eigentlich sagen?
Also es geht oft natürlich um Akzeptanz und darum, dass halt nur weil jemand vielleicht nicht konventionell aussieht, heißt das nicht, dass diese Person ein Monster ist. Weil das ist nämlich auch etwas, das ist einer der Sätze von den Gargoyles, die ich mag, wo sie dann sagen, du bist ein Mensch, du bist Haut und hast Haut und Haar, kannst Schnupfen kriegen, wir gehören nur zur Dekoration. Also das ist etwas, was ich sehr, sehr mag, weil das ist sehr schön runtergebrochen, einfach die Thematik. Weil ja, natürlich ist er ein Mensch. Zum einen geht es darum, natürlich, um halt die Akzeptanz von dem etwas anderen und dass man tiefer sehen soll und eben nicht aufs Äußere, dass man halt das Buch nicht nach dem Umschlag beurteilen soll. Andererseits geht es natürlich aber auch darum, es geht um Machtmissbrauch, es geht um Fehlinterpretation von Religion natürlich auch hier und natürlich auch um die Gefahren und die bösen Seiten von Lust und Begehren. Mhm. Und das finde ich nämlich ist auch etwas, was in dem Film relativ gut aufgearbeitet ist, weil die Kinder können einerseits das Schöne daran sehen oder das ist eben halt das, was da bei Quasimodo und natürlich dann auch bei Phoebus, das ist dann wirklich, dass sie es Liebe, dass es Freundschaft und so weiter und so fort und das ist alles schön und die können aber dann anhand von Frollo können sie eben das Böse daran sehen, die böse Seite von all dem. Mhm. Halt die, ja, non-consensual und der ganze Kram. Und wenn man sich halt so sehr von Lust leiten lässt, dass dann selbst irgendwelche Leute, die sich selbst halt sehr als, oh, ich bin keusch und wie auch immer, und dass die dann halt zu den schlimmen Dingen verleitet werden können. Mhm. Darum geht's halt unter anderem auch, würde ich sagen, um gewissen Sinne um Korruption, auch um die Korruption der Kirche in gewissem Sinne, auch wenn sie da ein bisschen rumtänzeln, aber es ist gut genug eingebracht. Ja, und dass man eben da für das, was richtig ist, sollte man entsprechend auch aufstehen und halt gegen Ungerechtigkeit vorgehen. Mhm. Also das, finde ich, sind da so die Kernthemen.
Ja. Okay, jetzt hast du natürlich sehr viele Sachen gleichzeitig da reingeworfen. Also, ich glaube, es ist einfach, wenn wir das ein bisschen aufdröseln. So. Also ich gehe da auf jeden Fall auch mit, so was den Punkt betrifft, von wegen so, wenn man nicht normschön ist und so, dann, dass das dann eine Gleichsetzung ist von wegen, okay, man ist nicht normschön, dann ist man automatisch hässlich, böse, weniger wert und sowas. So dieses Klischee, was man auch im Märchen hat, dass dann alle bösen Charaktere automatisch hässlich sind und so. Und denkst du, nein, so funktioniert das Spiel nicht. Und ich finde ja auch dann so, wie auch Quasimodo auch geil gestaltet ist, es ist ja wirklich ihr Herz allerliebst, wo ich denke so, okay, ist ein junger, 20-jähriger Mann, wo man denkt so, ja, der hat wirklich das Herz am rechten Fleck so. Und das fand ich auch so witzig im Vergleich zum Roman, so, hier ist er nicht taub.
Ja.
Weil im Originalbuch so, da ist er eigentlich durch die ganzen Glocken, dann ist er natürlich schwerst taub und kann sich nur irgendwie so mit Gebärdensprache irgendwie dann verständigen. So. Und ich denke so, ja, hätte natürlich jetzt in diesem Film ein bisschen weniger gut funktioniert, wenn sie das Element beibehalten hätten. Aber es wäre auch eine interessante Nuance gewesen. Wer weiß denn so. Aber es war vielleicht in den späten 90ern noch zu früh, um sowas dann aufzugreifen. Ja, und auch generell so dieses Thema Außenseiter-Dasein. Also auch das finde ich halt bei Quasimodo auch so schön, so dieses Gefühl, okay, der ist ja die ganze Zeit so isoliert worden durch Frollo, weil er sagt das so, nee, ich will nicht, dass du unter normalen Menschen rumläufst und so. Und er selber möchte das aber unbedingt so, weil er halt, ich finde es auch so witzig, weil in dem Film Rapunzel wird ja ziemlich genau das gleiche Thema auch wieder aufgegriffen, wo sie ja die ganze Zeit im Turm ist, aber Mutter Gothel lässt sie da nicht raus und so und versucht ja ähnliche Sachen zu vermitteln im Sinn von so, die sind da draußen böse und dann passieren doofe Sachen und da ist die Pest und da sind Männer mit scharfen Zähnen, hast nicht gesehen. Und hier ist es ja so ähnlich, aber Frollo ist dann natürlich noch ein bisschen perfider unterwegs. Also, was du schon meintest, ist ja wirklich eine sehr toxische, ich habe das jetzt mal Mentor-Schüler-Beziehung irgendwie auch genannt, so, weil er so Vater-Sohn-Beziehung, also er bezeichnet sie auch ihn noch so ein bisschen als Vater, aber so richtig ist es ja eigentlich gar nicht, weil so wie Frollo ihm gegenüber auftritt, das ist ja schon ein ziemliches Machtgefälle auch, was er da auch ausstrahlt und wo er ihn auch wirklich so psychisch manipuliert, das ist ja schon echt heftig, dass er ihn da wirklich so eine Unterwürfigkeit ja auch aufdrückt, im Sinn von, okay, du bist hässlich und so und du bist entstellt so und dich kann sowieso keiner lieben und sei doch gefälligst dankbar, dass ich dich gerettet habe, als deine gnadenlose Mutter dich aussetzen wollte und dich sogar ertränken wollte, wo ich mir denke, so, das war doch ein bisschen anders, so, aber klar.
Ja.
Im Grunde genommen hatte dadurch, dass er ihm ja so mantraartig, also so, dann immer gesagt von, du bist hässlich, du bist entstellt, so, im Grunde genommen ja so eine Konditionierung ja auch stattfindet, dass er sogar Quasimodo das selber ja dann auch glaubt und verinnerlicht und dann wirklich erst durch eben die Gargoyles dann so ein bisschen daran hingeschubst wird im Sinn von, hey, das ist, stimmt nicht alles, was Frollo dann sagt. Und natürlich dann durch den Kontakt mit Esmeralda, so, die dann halt auch sagt, so, Moment mal, hä, was hat denn der Frollo da für einen Quark erzählt? Im Sinn von, ja, nur weil du halt so aussiehst, heißt es das nicht, dass du nicht irgendwie ein guter Mensch sein kann. Ich meine, sie versucht das ja ein bisschen spielerisch zu sagen, von wegen mit der Lebenslinie, von wegen so, ach, du bist schüchtern und du hast das und so. Und ich sehe keine Dämonenlinie in dir. Und denkst du, ja gut, so kann man es ja auch verklickern, aber naja. Aber zumindest kriegt ja er dann auch dadurch so ein Coming-of-Age-Element ja auch in seiner Geschichte. Und das ist eigentlich auch ganz schön, dass er dann merkt, so, okay, die Dinge laufen nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und dass er dann halt auch irgendwann sich dann gegen Frollo auflehnt. Und das ist einfach schön. Und das mag ich an der Geschichte auch total. Ich habe ja sowieso immer so einen Sweet Spot für so Außenseiter-Geschichten.
Ja, ja, nein, sowas ist definitiv wichtig. Und ich finde, er funktionierte einfach auch ganz wunderbar als Protagonist. Hm. Und er hat einfach auch einen sehr schönen, den typischen Disney I Want Song. Das ist halt auch definitiv ein Highlight hier. Und
das würde ich so gerne mal beim Karaoke singen. So, ich hatte noch nie die Gelegenheit dazu. Der Song ist so schön. Ich liebe den.
Tom Holtz hat da so ein bisschen mit seinem Vibrato zu kämpfen, aber es passt gut zu Quasimodo.
Ja.
Weil natürlich halt nicht unbedingt der perfekte Sänger. Und vor allem, was wichtig ist, er singt es sehr, sehr leidenschaftlich.
Ja.
Und das ist wirklich der Hauptpunkt dabei.
Ja. Vorhin, ich hatte auch irgendwie gelesen, ursprünglich wollten sie die Rolle älter casten, aber dann haben sie halt mehrere Testversuche gemacht, auch eben mit Tom Hulce, der ja nach der ersten Audition ja schon direkt genommen wurde. Und weil er das dann anscheinend so leidenschaftlich gemacht hat, wurde auch direkt gesagt, okay, das, was du als Demo aufgenommen hast, das nehme direkt dann auch. Da dachte ich so, oh, ist das schön. Also anscheinend hat das wirklich sehr überzeugend gemacht und ich finde, das nimmt man ihm auch total ab. Also
Ja,
so nice, schön leidenschaftlich macht.
Und ja.
Ich wusste auch gar nicht, dass er singen kann. Also wie gesagt, ich kannte ihn ja nur durch den Film Amadeus ja auch. Und ich glaube, danach hat er auch gar nicht mehr so viel gemacht oder war mehr auf der Bühne dann aktiv. Aber dass er auch wirklich singen kann.
Er ist nicht so groß rausgekommen danach, was halt auch ein bisschen bedauerlich ist. Irgendwie alle anderen wurden da so mit Accolades überschüttet. Das war so ein bisschen der Effekt von Jim Carrey und Truman Show. Wo irgendwie halt alle anderen werden da so mit Preisen und so bedacht und er wurde dann irgendwie ignoriert. Das ist schon, ja, aber ich tut mir leid, dass ich da so viele Themen aufgeworfen habe, weil alles der Film gut. Ist schon ziemlich reichhaltig an Themen.
Auf jeden Fall. Also ich habe das ja auch gemerkt, als ich so meine Notizen runtergeschrieben habe, von mir so, oh, das ist ja noch drin und das ist ja noch drin und das ist ja noch drin. Also es ist einfach viel und die haben ja eigentlich schon im Vergleich zum Roman, haben das ja schon ein bisschen so runtergedampft, weil da waren ja eigentlich noch mehr Figuren auch involviert und da war ja noch das noch drin und noch jenes drin und wo ich dachte, ja, okay, also gewisse Sachen macht dann auch schon Sinn, dass sie das nochmal ein bisschen anders dargestellt haben. Also zum Beispiel, dass Esmeralda im Originalbuch ist ja eigentlich keine Romney. Ich habe jetzt gelernt, das ist die weibliche Bezeichnung für eine Frau von den Romas, sondern sie ist ja eigentlich ein entführtes französisches Mädchen. So, da denkst du, ah, okay, da passt es in dieser Verfilmung doch besser, dass sie tatsächlich selber eine Romney ist, weil das dann halt so dieses, so sie kämpft dann eben für ihr Volk dann auch ein bisschen glaubhafter macht in irgendeiner Form. Es gibt natürlich auch Diskussionen darüber, so inwieweit sie ein bisschen zu sehr sexualisiert dargestellt wird, aber da würde ich es jetzt ein bisschen verbuchen, dadurch, dass die Geschichte ein bisschen mehr aus der Sicht von Quasimodo auch erzählt wird, sodass er sie nochmal ein bisschen anders wahrnimmt und gleichzeitig sehen wir auch, wie Phoebus und Frollo auf sie auch reagieren. Das sind ja auch nochmal so unterschiedliche Bedürfnisse an sie dann auch gerichtet. Das fand ich auch irgendwie auch interessant, wie diese drei Männer halt auf sie dann auch irgendwie reagieren.
Ja.
Aber ich finde es ja auch, also ich kann verstehen, dass manche sagen, so, die ist ein bisschen zu sexy dargestellt. Aber ich finde, dadurch, dass sie eine sehr aktive Frau dann ist, wirkt sie dann auch nicht so klassisch Disney-Prinzessin-mäßig, sondern sie ist dann wirklich eine, die dann kämpft und macht und tut und sich nichts gefallen lässt und halt, soweit ihre Mittel es zulassen, dann halt auch für sich einsteht und auch für andere. Und das fand ich dann eigentlich auch ganz schön an ihrer Figur. Deswegen mochte ich die auch immer sehr gerne.
Ja, sie ist eine gute Rolle. Und ja, ich verstehe das auch durchaus mit der Darstellung. Aber ich fand das halt nicht super kontrovers tatsächlich, weil nämlich halt auch sie immer laut auch durch die Augen ja auch gesehen wird von den jeweiligen Leuten und halt wenn es mit Quasimodo ist, dann ist sie halt, weiß nicht, dann ist das alles halt sehr, sehr unschuldig etc. Mhm. Und im Fall von Phoebus, dann geht es halt so ein bisschen in die leidenschaftliche Richtung, im Fall von Frollo dann, vor allem halt bei seiner Hellfire-Vision-Szene.
Oh, ja. Oh, die ist großartig.
Wo man nämlich auch dazu sagen muss, anscheinend hatten die eine vorherige Animationsversion, wo sie unbekleidet ist, in dieser Version.
Oder es war zumindest nicht eindeutig, dass sie was anhatte. Es musste ein bisschen konkreter gemacht werden.
Ja, genau. Da mussten sie was ändern, ja.
Ja. Aber der Song ist auch so fantastisch.
Es ist einer der beliebtesten Villain-Songs in der Disney-Historie. Ist auch einer der reichhaltigsten, einfach. Es ist alles drum und dran, ist einfach fantastisch. Vor allem, es kommt ja auch direkt danach Heaven's Light und dann Hellfire. Es ist halt einfach der perfekte Gegensatz.
Ja, definitiv. Und überhaupt so, ich glaube, da kann man auch ein bisschen auf die Musik ja auch eingehen. So dadurch, dass sie ganz viel eben mit diesen Chören dann auch arbeiten, kriegt das ja auch nochmal so eine Imposanz auf rein. Ich meine, du bist ja ein bisschen mehr der Fachmann als ich dann. Aber das kriegt nochmal, also auch allein dieser Opening-Song, dann so, wo du erstmal diese Glocken hast und dann geht dieser Riesenchor dann irgendwie los. Das war ja ursprünglich gar nicht so geplant. Das sollte ja eigentlich ja nur so ein Dialog dann sein und dass es dann halt so musikalisch losgeht, das kam ja erst viel später dann rein, wo ich denke so, wie konntet ihr denn das ohne so einen Opening-Song planen?
Ja, also, es ist einer der besten Opening-Shots, einer der besten. Ja. Vor allem allein direkt die Eröffnung halt mit mehreren Sekunden Schwarzbild und dem Gesang, bevor überhaupt das Disney-Logo erscheint, das etabliert schon, dass Disney hier einen anderen Ton anschlagen will. Ja. Und es ist wirklich, allein von der Musik und den Themen her, es ist, glaube ich, Alan Menkens Meisterwerk. Ach.
Ja, vielleicht noch neben Beauty and the Beast und so, das ist natürlich für mich ja so das persönliche Highlight. So. Aber es kommt sehr, sehr nahe dran. Also das, also ich würde natürlich auch sagen, sind jetzt nicht alle Songs dann so perfekt. Also wie wir schon gesagt haben, hier A Guy Like You, also halt der Gargoyle-Song, können wir mal getrost ignorieren. So, aber die anderen Sachen, also auch sowas wie Topsy-Turvy, liebe ich auch sehr. Und Out There natürlich auch, ist großartig. Und Hellfire ist einfach auch so von seiner Grundinszenierung, also wenn man so das vergleicht mit anderen Villain-Songs, hat das ja nochmal eine komplett andere Dimension als das, was man bisher so kannte. Also ich meine, klar gab es auch mal Geschichten in Disney-Bereich, wo dann die Bösewichte was von der Heldin was wollten und so. Aber dass das so explizit ist und dann so mit der Religion auch noch irgendwie spielt und dann dieser Doppelmoral in Anführungszeichen dann auch noch das so thematisiert, so, das hatten wir bisher noch nie. Und dass dann halt auch so dieses Thema aufgegriffen wegen, okay, er will sie wirklich einfach als Lustobjekt haben. Das hat mir so ja auch in der Form noch nie so krass. Also ich meine, bei Schönes Biest zum Beispiel, da hatten wir auch Gaston, der wollte sie ja auch haben, aber da ging es einfach nur darum, okay, ich bin hübsch, du bist hübsch, wir passen zusammen und ich will ganz viele Kinder haben. Ja. Aber so diese sexuelle Komponente, das hatten wir ja bisher noch nie bei Disney. Also nicht so in der Form. Nee.
Die Szene, wenn er sie quasi da in der Kirche dann von hinten greift und an ihren Haaren riecht, das ist halt wirklich...
Ja.
Das ist so ziemlich eine der riskantesten Szenen überhaupt, wo man, ach du Scheiße.
Die wurde übrigens von Frauen animiert, das fand ich auch überraschend und so. Also dachte ich so, okay, vielleicht sprechen die von aus Erfahrung, weil man könnte ja denken, okay, das ist vielleicht irgendwie so eine Männerfantasie und sowas, aber das wurde anscheinend von Frauen animiert, wo ich denke so, okay, da haben sie vielleicht was mit eingebaut, was sie selber auch kennen oder zumindest womit sie vertraut sind in irgendeiner Form. Das fand ich
ja spannend. Und als Kind fühlst du dich dabei auch unwohl beim Gucken und genau das ist der Punkt. Also ich weiß noch ganz genau, dass ich dann auch, das gefällt mir nicht. Ja, und das ist halt, finde ich, auch gut gemacht so. Und
ja,
aber das, diese Doppelmoral, ich meine, das ist ja auch mit, schon in der Eröffnung war das ja so schön, er sah Sünde überall und nicht im Herzen sein.
Ja, ja.
Das etabliert ihn als Charakter ganz wunderbar. Und dann eben, dass er dann doch irgendwie den Zorn Gottes fürchtet, das ist eben auch eine wundervolle Sequenz, wenn er sich dann doch entscheidet, ja gut, ich kümmere mich, ich habe hier schließlich seine Mutter auf dem Gewissen. Und das ist einfach so fantastisch animiert und musikalisch vorgetragen, wirklich die ganze Prätitel-Eröffnung. Das ist so effizient und bedrohlich und episch, das war, glaube ich, Disney-Animation danach nie wieder.
Also ich wüsste jetzt auch nicht so danach, denn so, da kamen ja da auch noch so diverse Zeichentrickfilme, aber so diese Tragweite hat das danach nicht nochmal erreicht, meines Wissens nach. Also ich weiß noch, danach ebbte das ja doch sehr stark dann, aber so gerade so die 2000er Jahre ist ja gefühlt irgendwie so ein schwarzes Loch an Animationsfilmen. Danach wurde es so langsam wieder ein bisschen besser, aber und ich finde auch so, was so die Animation selber auch betrifft, also wie fantastisch ist denn das gezeichnet? Also klar, du hattest ja auch das Thema CGI angesprochen, so bei den Massenszenen. Das macht ja bei gewissen Szenen ja auch irgendwie Sinn, dass man versucht hat, so große Massen wie möglich irgendwie zu animieren, dass man es nicht alles behandzeichnen will. Also allein bei der Befreiungsaktion von Esmeralda, wo quasi Modo ja dann sich da über das Volk dann so schwingt, dann so, das ist ja so ein episches Bild auch. Und dann auch so vor diesem Notre-Dame-Fenster auch, wo er dann St. Jerry dann brüllt. Das sieht so gut aus. Also ich meine, man erkennt, dass es CGI ist, aber trotzdem nimmt man das mit.
Da ist es aber auch sehr viel besser versteckt, weil es eben die Nachtszene ist und dann mit den Fackeln und so weiter. Also da ist es halt etwas, wo es halt wunderbar funktioniert. Gerade in der Fest der Narren-Sequenz gibt es öfter mal Szenen, wo von ganz weit weg klappt's, aber du hast zum Beispiel teilweise ziemliche Nahaufnahmen von diesen Crowds und da sehen die einfach aus wie sehr, sehr oberflächliche Computerfiguren mit so starren Gesichtern. Und da denke ich, ja gut, ging halt nicht besser. Aber
die 90er.
Ja, genau, wo sich zwischendurch halt auch einmal oft einen guten Wechsel haben, wo man dann so diese weit entfernten Einstellungen hat, wo es dann computeranimiert ist und dann, wenn sie nah rangehen, dann haben sie diese individuellen, wirklich gezeichneten Charaktere. Ja. Also größtenteils haut's hin, aber hier und da einfach sieht man die Cracks.
Ja.
Aber was soll man machen? Apropos diese Sequenz, es gibt hier nämlich einen Shot, der mir als Kind das Gehirn verknotet hat.
Oha.
Und zwar, es ist relativ zu Anfang des Liedes vom Fest der Narren, als Clopin an der Stange hängt und wir ihn in der Pfütze gespiegelt sehen.
Ja.
Und dann springt er in die Pfütze und enthüllt, dass es tatsächlich nur ein Spiegelbild ist. Als Kind dachte ich zuerst, wir schauen von unterhalb der Pfütze durch das Wasser nach oben.
Ah, ja, stimmt, könnte man denken.
Und dann ist es halt so enthüllt und ehrlich gesagt, das ist echt einer meiner Lieblingsshots der Filmgeschichte. Ich bin versucht, ein ganzes YouTube-Video über diese Einstellung zu machen.
Ja.
Einfach, weil ich so beeindruckt davon bin. Das sieht so großartig aus.
Ich finde, der ganze Film hat so viele wunderschöne Shots, wo ich auch denke, so, boah, also man merkt total, dass die vor Ort waren, dass sie auch so ein Gefühl gewonnen haben, so wie imposant einfach auch eben Notre Dame dann auch ist. So auch mit dem Kirchturm, also die waren ja auch wirklich da oben im Glockenturm auch gewesen, konnten sich das auch alles angucken und hatten auch ein Gefühl dafür, wie es ist, dann selber als Mensch da rumzulaufen und du bist dann konfrontiert mit diesen riesigen Glocken dann auch und denkst so, wow. Und das, wie gesagt, wenn man das halt auf sehr, sehr großer Leinwand sieht, dann merkt man das auch. Das ist fantastisch. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen. Und am besten mit einer richtig guten Soundanlage um einen herum. Das bläst dir das Hirn weg. Förmlich und so. Also gerade auch beim Opening so. Das ist einfach großartig. Ich lieb's.
Es ist unglaublich. Gerade auch die Transition vom Puppenspiel Quasimodo zum echten in Kombination mit dem Glockengeläut.
Ja.
Und dann dem Bells Gesang. Das treibt mir jedes Mal die Tränen in die Augen. Das ist so, so wundervoll gemacht. Also ich krieg davon nicht genug. Das ist wirklich diese ganze Eröffnungssequenz ist einfach nahezu problemlos fantastisch.
Ja.
Och.
Ah, Das ist einfach so schön. Vor allem, weil sie auch am Ende dann die Klammer ja auch dann wieder schließen, dann so beim Ende, so, wo er ganz am Anfang sagt ja eben Clopin ja auch so von wegen so, ich weiß nicht mal, ob es da mit Who's the Monster and Who's the Man oder What is a Monster and What is a Man, ich weiß nicht mehr, welches zuerst ist, aber am Ende schließen sie die Klammer auch wieder und das ist auch so schön, wo er dann tatsächlich doch irgendwie von den Leuten dann akzeptiert wird, weil sie gemerkt haben, oh, er hat tatsächlich für Notre Dame gekämpft und so, weil das ja dann von Frollo angegriffen wurde, der in seinem absoluten Größenwahn ja da unterwegs war und der Meinung war so, okay, ich stürme jetzt einfach die Kathedrale, wo er denkt so, ja, also das macht ihn ja auch als Bösewicht ja auch so super gruselig, diese Besessenheit, einfach nur, weil er Esmeralda haben will, dass er einfach mal die halbe Stadt niederbrennt. Wo er denkt so, wow, also ich meine, dass er gegen die Roma ja schon ziemlich anti war, das merkt man ja auch so, das ist ja leider für diese Zeit, das ist ja Anfang 15. Jahrhundert, war das ja gar nicht so ungewöhnlich, aber dass das so weit geht, so das ist schon heftig für einen Disney-Bösewicht. Normalerweise richtet sich ja immer dann der Frust immer gegenüber nur einer Person, also meistens dann den Helden oder die Heldin. Aber dass es dann gleich eine komplette Stadt mit sich reißt und so, das ist schon extrem ungewöhnlich dann auch.
Ja, und das Bild von Notre Dame von Flammen umgeben, too soon.
Das ist auch schon heftig dann so. Aber mir ist auch ein Anschlussfehler um mir aufgefallen, und zwar ganz am Ende im Finale. Wir sehen ja dann so, dass ja quasi Modo ja dann diesen riesigen Kessel ja umkippt und dann hast du ja wirklich wie so eine Art Lavastrom ja dann, der dann aus der Natur dran so runterkippt. Und man sollte ja meinen, dass der komplette Marktplatz davon irgendwie betroffen ist. Als sie am Ende rausgehen, sind vielleicht ein paar Sachen umgekippt, aber der Boden ist völlig okay. Den Fehler.
Ja, das ist, ich glaube, das hat sich relativ schnell irgendwie verlaufen. Könnte gut sein. Und wenn dann Frollo runterstürzt, dann glaube ich, ist das auch so ein bisschen symbolisch und nicht nur, also wir sollen jetzt nicht denken, dass er jetzt immer noch Lava oder sowas ist. So könnte ich mir es vorstellen.
Vielleicht. Aber das sieht natürlich auch fantastisch aus im Finale, dann so wie er da so einfach reinstürzt und sowas.
Es ist einer der besten auch Szenen, was das angeht. Ach Gott. Dazu muss man auch zusätzlich, weil du auch wegen der Roma und so weiter, die Darstellung von denen ist ein klein bisschen widersprüchlich. Weil man sich denkt, sind sie jetzt nur ein harmloses Künstlervolk von Außenseitern oder tückische Diebe? Weil wenn sie dann in den Hof der Wunder gehen und du dann halt diese große Enthüllung hast von ihrem Unterschlupf und wie die sich halt auch dann, und übrigens, wir sind gar keine echten Bettler, sondern wir tun uns so und alle sind bewaffnet und man denkt sich halt, ich glaube halt, das ist für Kinder gerade einigermaßen verwirrend und vielleicht ist das auch genau der Punkt. Es ist nicht so einfach.
Ja, aber da habe ich mir auch, heute tatsächlich nochmal ein YouTube-Short-Video gesehen, das fand ich super spannend, wo auf diesen Hof der Wunder auch eingegangen wurde und wo auch gesagt wird, so die Art von Versteck würden Roma nie nutzen. Weil die einfach, also die würden nie so ein konkretes Versteck dann suchen, weil sie halt eben ein Wandervolk sind, die sie bewusst ja eben keinen festen Ort dann haben, wo sie sich zurückziehen würden, sondern eben, weil sie halt durch die Gegend wandern, so sind sie halt nicht gut aufspürbar. Und dazu kommt ja auch noch so, das war ja halt unterhalb eines Friedhofs, du hast überall die ganzen Skelette und Schädel so und das geht für die Roma gar nicht, weil die sind ein sehr reinliches Volk so und das wäre für die, unrein und so, wenn sie in der Nähe von Schädeln oder Skeletten irgendwie unterwegs wären. Könnte man vielleicht so argumentieren von wegen so, okay, sie hatten einfach keine andere Wahl und so, aber da dachte ich auch so, ja, also ich glaube, heutzutage würde man mit dem Thema auch ein bisschen anders umgehen. Ich meine, es gab ja auch mal Überlegungen, das Ganze auch als Realfilm ja nochmal umzusetzen mit Josh Gad als Quasimodo, aber es hat sich ja dann auch wieder im Sande verlaufen.
Oh, tatsächlich, so konkret wurde das dann schon.
Ja, aber das ist jetzt auch schon mehrere Jahre jetzt her, also ich glaube, das ist jetzt auch schon fast 10 Jahre her. Gefühlt.
Weil ich wollte dich nämlich auch fragen, ob du glaubst, dass es irgendwann mal ein Live-Action-Remake gibt von.
Es gab tatsächlich Überlegungen auch in der Richtung und ich hatte dann auch schon irgendwie so Fanposter gesehen von wegen so, oh, dann sind dann die und die SchauspielerInnen dabei, also zum Beispiel ein Peter Capaldi als Frollo, wo ich denke so, ja, könnte man machen, der hat ja auch schon mal Richelieu in der Musketier-Serie gespielt, wäre jetzt nicht völlig abwegig, aber
Ich persönlich nämlich bezweifle, dass es soweit kommen wird, weil es gibt zum Beispiel, geht es im Originalfilm, es gibt definitiv Schwächen, die man verbessern könnte, aber die Kernmotive sind gerade heutzutage so aufgeladen, dass man da sehr viel verändern oder zumindest abschwächen müsste. Und Frollo wäre wahrscheinlich jünger und bekäme eine tragische Backstory verpasst. Das Z-Wort würde nicht verwendet werden und Quasimodo wäre kein Darsteller in Make-up, sondern Motion-Capture-Charakter. Das zeige ich dir jetzt schon. Hundertprozentig würden die das so machen.
Ja, gut, je nachdem, welcher Regisseur oder welche Regisseurin man da ransetzen würde, je nachdem, aber Also wie gesagt, zum Beispiel ein Del Toro würde definitiv dann halt schon mit Practical Effects arbeiten. Aber wie gesagt, die haben es ja schon mal überlegt, das zu umzusetzen. Das haben sie jetzt total verworfen wieder. Und zwischenzeitlich auch so Sachen wie Rapunzel ist jetzt gerade wieder im Gespräch. So zwischenzeitlich haben die es ja auch begraben. Jetzt wollen sie es doch wieder auf
ich dachte, umsetzen. Das ist jetzt gecastet tatsächlich.
Ja, ja.
Aber
ja. Genau, jetzt wird es wieder ein bisschen konkreter, aber wie du schon sagst, es ist gerade jetzt im aktuellen Zeitalter, so wie das auch politisch gerade vor allem in den USA so aufgeladen ist, sehe ich das aktuell nicht, dass sie das irgendwie umsetzen. Also es würde mich sehr, sehr, sehr stark wundern, weil es ja auch ganz viel eben auch um, was ich schon gesagt habe, es geht ja auch ganz viel um Fremdenfeindlichkeit, Hass vor, Angst vor dem Hässlichen, Völkermord, das haben wir ja hier gerade gegenüber der Roma, ist das ja wirklich ein sehr krasses Thema dann auch, also gerade auch wie rigoros dann Frollo auch da geht, so nach dem Prinzip so von wegen so, okay, du gehörst zu den Roma, so du bist automatisch böse, ich will dich weghaben, und er auch gegenüber Phoebus ja sehr konkret visualisiert anhand der Ameisen von wegen so, okay, was soll mit denen passieren, und dann so, ja, okay.
Der Film ist in dem Sinne sehr, sehr gut gealtert.
Ja.
Würde ich sagen. Weil der ist halt, der ist brandaktuell, was diese Themen angeht.
Oh ja. Gerade auch so, was der Film ja auch für heute auch eher ein bisschen schwierig wäre, ist ja halt so dieses Hinterfragen von Autoritätspersonen. Weil das siehst du ja bei Esmeralda sowieso die ganze Zeit, die lässt sich ja der Wopnik sagen. Quasimodo macht das ja auch im Rahmen seiner Coming-of-Age-Geschichte. Phoebus sagt ja auch für sich dann irgendwann so, Moment mal, ich werde jetzt nicht die Mühle anzünden, in der Leute gerade drin sind, die wahrscheinlich nichts gemacht haben so und will sich an diesem Völkermord gar nicht beteiligen. Also ja, so die Art von Film glaube ich jetzt gerade in den USA zumindest nicht so. Also ich meine, es gab ja diverse Adaptionen ja noch von dem Stoff selber auch, glaube ich auch in anderen Ländern auch, aber zumindest was den Disney-Stoff betrifft oder die Disney-Adaption eher so, würde ich jetzt mal sagen, glaube ich jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so. Es passiert jetzt eine 180-Grad-Wendung in den USA und dann ist denn jemand, der etwas Freigeistiges und sagt dann so, hey, das ist genau der richtige Stoff, den sollten wir jetzt umsetzen, aber ich sehe es jetzt gerade, ehrlich gesagt, noch nicht.
Ich dachte halt nämlich, das ist so lustig, dass wir jetzt nämlich darauf kommen, weil, um auch mal politisch zu werden, die Art von Rebellion, die da am Schluss passiert, wenn dann halt, er hat unsere Stadt in Brand gesteckt und unserer heiligen Notre Dame den Krieg erklärt. Ehrlich, diese Art von Rebellion, die wünsche ich mir so sehr in Washington D.C.
Das wäre zu wünschen.
Ja, es ist halt wirklich, also die sind so, so nah am Breaking Point einfach. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ich meine, wir hatten den Kapitolsturm von der falschen Seite halt, aber das ist halt wirklich, oh Gott. Also, wie gesagt, jetzt, mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen, aber ich dachte halt wirklich, oh Mann, bitte, bitte, bitte.
Ja.
Beim Gucken. Es hat mich sehr angesprochen, einfach auf heutiger politischer Ebene.
Ja, ja.
Auf eine gute Weise, aber auch auf eine etwas wehmütige.
Ja. Ja, also ich finde auch, das macht ja auch dann eben, der Film spricht ja auch auf jeden Fall auch einen Punkt an, so den ich auch an dem Thema Religion ja auch sehr kritisiere, ist ja dieses so, ja, schlechtes Verhalten durch Religion erklären. So von wegen so, okay, ich mache das und jenes, aber ich tue das ja im Namen Gottes, oder? Ich mache das im Namen so und so, weil das in der Bibel steht und sowas. Da kriege ich ja persönlich einen Föhn. Das kann ich ja so gar nicht leiden. So. Und hier Frollo ist ja so das Paradebeispiel dafür, von wegen so, ja, ich mache das so, weil ich bin ja gut und mein Gewissen ist rein und so. Und nur die anderen sind böse. Oder auch, wo er dann Esmeralda unterstellt, sie ist diejenige, die ihm irgendwelche lüsternen Gedanken in den Kopf setzt. Wo ich mir denke so, ja, nein. Also gerade die so richtig verquer drauf sind, das sind eher die dann sagen, so manchmal so, nee, das hat nichts mit mir zu tun. Also das ist ja auch in dem Song Hellfire auch so geil, wo er auch sagt so von wegen so, ja, hier, ich bin überhaupt nicht schuld. Und dann hast du aber gleichzeitig diesen Chor, der dann sagt eben dieses mea culpa, mea maxima culpa, also halt meine Schuld, meine maximale Schuld. Und dann das quasi so gegenspiegelt, so von wegen so, Moment mal, du kannst dich rausreden, so viel du willst, aber hier, du hast sehr viel Dreck am Stecken in irgendeiner Form. Und ja, und auch wie das auch visuell dargestellt ist, ist ja auch schon ziemlich geil gemacht dann auch.
Ich fand das so episch als Kind, diese großen roten Kapuzengestalten. Oh, also das hat mich voll gekriegt.
Ja, ja.
Grandios. Ich wusste nicht mal, was das sein sollte. Ich dachte einfach geil.
Ja, ja. Wie gesagt, das hat, gerade so, wenn man halt mit anderen Disney-Filmen aufgewachsen ist, hat das ja einfach tonal was komplett anderes aufgerissen. Ich meine, Schönes Biest hat ja auch so ein bisschen auch so Gothic-Elemente auch gehabt, aber nicht so krass, dann so wie das in diesem Film dann war. Und das hat das Ganze ja nochmal ein bisschen reizvoller gemacht, fand ich. Und wie gesagt, ich habe den halt mit 10 damals gesehen und ich glaube, dadurch ging das ja auch noch ganz gut. Ich meine, zum Beispiel, ich habe die DVD hier neben mir stehen, so, die hat einen FSK 6, also mit 6 würde ich das auf gar keinen Fall zeigen. Das könnte zu viel Fragen aufwerfen, in irgendeiner Form.
Da du aber schön nur das Biest erwähnst, ich finde es sehr lustig, dass das Finale, also das absolute Finale zwischen Frollo und Quasimodo und Esmeralda, das ähnelt demjenigen aus Die Schöne und das Biest sehr.
Ja, ja. Nur, dass hier in dem Falle die weibliche Figur ein bisschen mehr in Aktion tritt dann auch, indem sie auch zwischenzeitlich mal eben versucht, dann auch Quasimodo zu retten, was natürlich nur semi-gut funktioniert, aber immerhin.
Aber das fand ich dann doch schon einfach lustig, weil es eben auch dieselben Regisseure sind.
Ja, ja.
Aber ich finde halt, mir ist das jetzt zum ersten Mal tatsächlich aufgefallen, weil ansonsten unterscheiden sich die, also es gibt halt Ähnlichkeiten, aber es sind trotzdem irgendwie, die sind anders genug jeweils. Obwohl man da einfach, das wirkt fast so ein bisschen wie, oh, Hausaufgaben abgeschrieben oder wie auch immer. Aber es sind dieselben Leute und die haben es einfach ein bisschen epischer gemacht in diesem Fall. Warum nicht?
Ja, definitiv. Und ich finde es ja auch gut, dass sie es ja auch im Vergleich zum Roman ja auch ein bisschen runtergedampft haben, dass es nicht zu viele Nebenstränge parallel sind, dass sie sich dann primär auf Quasimodo konzentriert haben mit seiner Geschichte dann auch, dass man sagt, das ist die Hauptfigur auch. Ich meine, das ist auch, glaube ich, ein bisschen dem geschuldet, wie früher die Geschichte auch adaptiert wurde. Da hat man auch ein bisschen mehr das dann irgendwann aufgefangen, auf Quasimodo zu fixieren, weil er sich als tragische Figur einfach am besten eignet. Auch mit seinem Coming-of-Age dann auch. Aber ich habe ja auch bisher nur die Lon Chaney-Version dann gesehen, die noch ein bisschen näher am Buch dran ist. Aber da dachte ich auch schon so, boah, weil jetzt zum Beispiel auch da Phoebus einfach nur einer ist, der dann erstmal gerade rumkriegen will. Die ist auch erst 16 in der Geschichte, wo auch denkst du, so, yikes. Und hier ist sie ja deutlich mehr, deutlich älter. Also ich weiß nicht, wie alt sie sein soll, aber sie wirkt so wie Anfang, Mitte 20, hätte ich jetzt geschätzt.
Ja, schätze ich schon.
Plus, minus. Macht den Age Gap nicht ganz so schlimm.
Wo wir so ein bisschen zu der Besetzung kommen, weil die bereitet mir ein bisschen Kopfzerbrechen hier und da. Gerade halt Kevin Kline und Demi Moore. Weil an sich machen die beiden nichts falsch, aber es ist, weiß nicht, vielleicht hätte man erfahrenere so Voice-Actor nehmen sollen für die beiden. Weil gerade halt Kevin Kline, der war zu dem Zeitpunkt hier ja, glaube ich, auch schon Oscar-Preisträger für Ein Fisch namens Wanda. Wo auch ganz wundervoll ist. Und ein paar Jahre später war in DreamWorks Der Weg nach Eldorado. Und da hat er ganz wunderbar funktioniert.
Ja.
Aber, und ich weiß nicht, seine Stimme passt nicht so und die Performance, das passt nicht so hundertprozentig zum Charakter. Es ist so ein Fall, wo der Schauspieler den Charakter überschattet. Wo es immer so ein bisschen, da ist so eine Spur zu viel Sarkasmus mit drin. In vielen Lines. Und bei Demi Moore ist es einfach so ein bisschen, weil sie macht dann auch absolut keinen schlechten Job. Aber es ist so ein bisschen so, ja, wer ist gerade irgendwie in? Also nehmen wir sie. Und dann wird sie auch für die Gesangsnummer wird sie ersetzt von jemand anderem, aber sie klingt sehr ähnlich immerhin. Aber das ist auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert.
Das stimmt. Also, nee, ich muss zugeben, ich habe den Film jetzt mehr auf Deutschland gesehen, so, weil es einfach für mich dann eben durch die Kindheit sehr geprägt ist und man halt so mit den Stimmen auch aufwächst. Und ich habe auch das Gefühl, dass zum Beispiel bei ihr, also bei Esmeralda, die deutsche Stimme, ich habe jetzt leider vergessen nachzuschauen, wer das ist, es tut mir leid, so, aber ich habe das Gefühl, sie ist einfach noch ein bisschen leidenschaftlicher in ihrer Rolle als Demi Moore, von dem, was ich jetzt so in Erinnerung habe. Ich hatte das Gefühl, okay, also sie macht auch, Demi Moore macht einen guten Job, so, aber die deutsche Sprecherin, habe ich das Gefühl, die hängt sich noch ein bisschen mehr in die Rolle rein, so, und kann es noch ein bisschen mehr irgendwie verkörpern, so, was so die Rolle betrifft, so, die einerseits sehr leidenschaftlich ist und sehr engagiert und so, und gleichzeitig kann sie so richtig wütend sein und, also allein auch die Konfrontation mit ihr und Phoebus in der Kathedrale fand ich auch schon ziemlich geil, so von wegen so, oh, du kämpfst für einen Mann, oh, oder du kämpfst, ich hätte nicht gedacht, dass du wie eine Frau kämpfst, oh, das gleiche wollte ich über dich auch sagen, so richtig cool dann.
Da musste ich auch an eine ganz andere Filmszene denken, weil nämlich Phoebus sagt dann doch bei diesem Duell, kennt Light, Privacy, ja, Music. Genau. Und da dachte ich, for Candles, for Music, the Sexy Dress, I mean, what's going on here?
Da hätte auch so eine leichte Referenz aus Susi und Streich auch sein können.
Oh ja, aber halt an, da dachte ich halt an die Zeile aus Tommy Wiseau's The Room.
Achso, ja, habe ich nie komplett gesehen, ich kenne nur die Verrisse dazu. Ach.
Aber das ist ein sehr, sehr berühmter Satz.
Okay. Ich kenne so, I did not hit her, I did not. Oh, hi Mark.
Yeah. Ja, das ist der bekannteste natürlich.
Ja, ja.
Und auch, da wäre gerade irgendwie so, oder? Aus diesem I'm Free-Mann, den man zwischendurch zweimal sieht, daraus wurde später ein sehr lustiges Meme, in dem jemand die Stimme und die Körperhaltung wundervoll nachstellt.
Ah, das wusste ich gar nicht. Aber
hat jemand ein Meme-Video zugemacht, da lache ich mich immer wieder tot. Das ist so, kommt so aus dem Nichts. Aber das hat er so wundervoll nachgemacht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Anspielung darauf ist.
Vielleicht.
Wo einfach jemand aus einer Türöffnung quer durch ein Wohnzimmer läuft, in dieser Körperhaltung und dabei ruft, I'm free!
Aber es gibt ja auch manchmal wirklich so Running-Gag-Charaktere, dann so, irgendwie fühle ich mich gerade erinnert an hier die Serie Avatar, da gibt es ja immer diesen Kohlkopf-Mann. Mein Mann hat die Serie gebinged, deswegen, ja. Und da gibt es auch immer diesen Running-Gag mit diesem Kohlkopf-Verkäufer, so, wo ständig dann irgendwie seine Ware verliert und dann jedes Mal so, nein!
Stimmt. Ja, solche Gags funktionieren ab und zu. Wenn es so ein bisschen slapstickier wird, dann ist es bei mir auch so immer so ein bisschen Augenverdrehen hier. Ja. Es ist hier und da durchmischt. Es gibt hier ein paar schöne Comedy-Details ab und zu.
Den Wilhelmsschrei habe ich festgestellt.
Den Wilhelmsschrei?
Ja, das ist, also den Wilhelmsschrei kennst du, oder?
Ja, aber ich, der muss mir entgangen sein.
Das ist ganz im Finale, wo ja diverse Soldaten ja versuchen, dann die Kathedrale hochzuklettern und dann werden sie aber von einem der Gargoyles dann aufgehalten und dann stürzen welche runter und dann hört man den Wilhelmsschrei.
Das ist tatsächlich nicht der Wilhelmsschrei, das ist der Goofy-Schrei.
Oder der Goofy-Schrei, aber es klingt ähnlich.
Ja, aber es ist
ja, genau. Du wusstest, was ich meine. Genau,
ja, es ist der Goofy-Schrei in dem Fall.
Okay.
Aber der Wilhelmsschrei wäre auch nicht fehl am Platz gewesen.
Mhm. Das hätte auf jeden Fall gut gepasst. Aber da gab es auch so ein schönes Filmzitat, da musste ich auch sehr lachen. Und zwar bei Laverne, weil sie ja ständig immer mit diesen Tauben ja zu kämpfen hat. So von mir so, warum geht er nicht endlich weg? Und auf einmal schickt sie dann diese Tauben los. Und das ist ja total die Referenz an Zauberer von Ost, wo die böse Hexe aus dem Westen ja dann ihre Affendiener dann losschickt und so. Und Laverne macht das ja quasi mit den Täubchen. Fliegt meine Kreaturen und nie! Da dachte ich so, ja,
und sie, das ist so geil. Sogar die Musik hört man da an der Stelle.
Ja. Dachte ich, da hat jemand Filmgeschichte verinnerlicht, sehr gut.
Ja, das ist eine von den Sachen, die mich nicht so gestört haben. Ja, ja, okay, funktioniert, fein. Ja. Es gibt hier und da ein paar richtig schöne Animationsdetails. Es gibt eine Stelle auch im Finale, wo Quasimodo wirft irgendwie einen Felsblock durch eine Leiter. Mhm. Und der Mann, der auf der Leiter steht, hat ein Seil mit einem Enterhaken, das er irgendwie schwingt. Mhm. Und als dann die Leiter zerbricht und er runterfällt, siehst du, wie sich das Seil komplett um ihn schlingt. Und das geht super schnell. Mhm. Aber es ist so ein schönes Detail einfach, wo du merkst, da hatten die Animationsleute einfach auch Spaß.
Ja, also sowieso echt krass und so, was die für einen riesen Aufwand betrieben haben, also allein mit den ganzen Animationen. Manchmal hat man das Gefühl, so every frame a picture mäßig, dann so, also wirklich wunderschöne Bilder, also zum Beispiel, wo Esmeralda ja dann ihren Song singt mit God Help the Outcast und sie ja durch diese Kerzen dann läuft und wo ihr denkt so, oh, das ist so ein wunderschönes Bild, kann man direkt aufhängen in irgendeiner Form. Oder wo sie halt, wo diesen riesigen Notre-Dame-Fenster dann steht mit den ganzen Farben und so, und denkst so, oh, es ist so schön. Ich hatte ja immer das Vergnügen, tatsächlich mal vor der Kathedrale zu stehen. Also das ist wirklich sehr hübsch. Hab mir aber damals die Führung nicht angetan, weil da hätte ich 3 Stunden draußen anstehen müssen in brüllender Hitze. Da dachte ich so, nein, besser nicht.
Ich war als Kind auch dort und ich war enttäuscht, dass es so klein war.
Oh.
Ich hatte vom Film her dachte ich einfach, Notre Dame wäre größer.
Tja, das ist Größenverhältnis. Das ist immer ein bisschen relativ gesehen.
Das ist aber trotzdem fand ich, trotzdem war es natürlich toll, da zu sein, keine Frage.
Ja.
Ja, wie gesagt, ansonsten halt eigentlich feine Voice-Performances. Also es ist halt jetzt nichts groß dran auszusetzen, aber halt, wie gesagt, hier und da überschattet einfach. Und das war ja nach Aladdin, wo dann ja das Casting von Robin Williams so dermaßen durch die Decke ging. Und seitdem casten die ja eigentlich nur noch irgendwelche namhaften SchauspielerInnen und gar keine richtigen Voice-Actor mehr. Ja. Also wirklich die große Ausnahme, dass da mal seit da irgendwie anders rangegangen wird. Aber hier in dem Fall einfach fand ich die Besetzung ein bisschen verwirrend einfach. Das wirkt irgendwie so wie Stuntcasting dann. Oh, wer ist gerade hip?
Ja.
Kevin Klein und Demi Moore.
Okay. Ja, vor allem, ich hatte irgendwie gelesen, bei Demi Moore war das natürlich ein bisschen schwierig, weil sie zeitgleich irgendwie den Film Striptease dann hatte. Und dann denkst du, das passt ja irgendwie auch nicht so richtig gerade zeitlich. Also das ist aber, naja. Irgendwas wird man sich dabei gedacht haben, dass man sie gecastet hatte, aus irgendwelchen Gründen auch immer.
Das war wahrscheinlich nach Ghost, oder?
Ich glaube, ja. Ghost ist, glaube ich, noch aus den 80ern.
Ah, okay, ja. Also dann ergibt das Sinn, weil das war auch wirklich ein großer Hit für sie. Aber ja, das ist, und ich habe sie auch in anderen Rollen gesehen, wo sie halt so ein bisschen so vom Leder ziehen kann. Mhm. Also die hat ja auch wirklich was drauf. Ich habe sie ja zuletzt hat sie auch sehr für Aufsehen gesorgt, als eine der Hauptfiguren in The Substance. Mhm. Den mir meine Freundin gezeigt hat, um mich zu verstören.
Oha.
Aber es ist ein sehr guter Film. Nee, einfach weil es einerseits natürlich auch ein Film war, den sie mag und andererseits dann aber auch, weil sie dann dachte, na, mal gucken, was er dazu sagt. Und es ist ein sehr guter Film, aber es ist halt einer, der sehr eklig ist.
Ja, also ich habe die Besprechung dazu gehört, aber ich habe mich nicht dazu durchringen können, das mal selber zu gucken. Also ich weiß nicht, irgendwie seit ich Mama bin ich da an der Front etwas empfindlicher geworden, habe ich festgestellt.
Ja, nein, absolut fair, aber sie ist halt einfach auch sehr, sehr gut darin.
Ja. Aber es ist auch wieder ironisch, weil ich glaube, bei so diversen Award-Sachen war dann halt die Margaret Qualley, glaube ich, heißt ja die andere Hauptdarstellerin.
Die jüngere
Darstellerin. Ich glaube, die wurde ein bisschen mehr dann irgendwie beehrt als sie selber. Das fand ich auch ein bisschen ironisch. gerade im Hinblick auf die Message des Films. Aber naja.
Ja, also ist auch Gott, sowas passiert ja immer mal wieder.
Ja, ja.
Aber bei welchem Hauptthema sind wir jetzt eigentlich?
Themen gesprungen, ist aber auch völlig okay. Ich weiß nicht, gibt es da noch irgendwas, was dir noch irgendwie sonst einfällt, was du noch gerne ansprechen wollen würdest, spontan?
Naja, also wir haben ja wirklich halt über die Visuals gesprochen, über die Songs, die toll sind. Mir ist halt so ein schönes Detail aufgefallen bei der Pranger-Szene, in der quasi Mudo vom Volk gequält wird. Da hören wir eine dramatische Moll-Version seines Outwear-Songs.
Mm.
Und dafür hören wir bei seiner Befreiung von den Ketten im Finale eine umso epischere Version der Melodie.
Ah.
Also, das ja, gut, ist alles, das wird im Prinzip... Ja, aber das wird dann im Prinzip wirklich so zu seinem Leitmotiv dann auch.
Ja, oh, sowas.
Und es ist, ich war auch richtig traurig, wenn er dann halt sich ja so zurückgewiesen fühlt, wenn er dann merkt, oh, zwischen Esmeralda und Phoebus ist da ja quasi was los. Und das ist das, wenn man dann nochmal so hallend seinen Gesang hört mit Heaven's Light, das ist einfach so herzzerreißend. Und direkt danach die Szene, in der Quasimodo Phoebus unter dem Tisch versteckt und Frollo seine Psychospielchen spielt. Also das ist ernsthaft, das ist Tarantino-reif.
Mhm. Stimmt, das hat ja so Inglourious Basterds Vibes irgendwie.
Ja.
Jetzt, wo ich das drüber nachdenke.
Grandios gemacht. Es ist leider eine vergleichsweise kurze Szene, aber sie ist sehr, sehr spannend.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall sehr effektiv. Ja. Aber es ist schon, das stimmt schon, also gerade so diese emotionale Reise von Quasimodo ist schon sehr, sehr herzig. Und wenn man überlegt, in der Originalgeschichte sterben ja quasi fast alle in irgendeiner Form so. Und die Originalgeschichte, Achtung, Spoiler für den Roman, ist ja dann so, dass ja dann irgendwann Quasimodo ja dann verschwunden ist und so. Und Jahre später findet man sein Skelett neben Esmeraldas, wie sie ineinander verschlungen sind. Und denkst so, Gott, das ist so ein herzerreißendes Bild und so. Und hier hast du dann eher so dieses Happy End und so, wo Esmeralda und Phoebus ja zusammenkommen und Quasimodo hat seinen Frieden damit irgendwie geschlossen. Und ich so, ja, okay, so, it's fine, um mal Lindsay Ellis zu inszenieren.
Genau, it's fine. Nee, aber das trifft's gut einfach, ja. Es ist schön, ist fine. Und ja, wie er dann halt auch tatsächlich ja akzeptiert wird, wenn vom Volk und so weiter, das ist natürlich auch schön.
Das mit dem Mädchen fand ich sehr süß. So, wie sie dann auf ihn kam und so. Ist natürlich super kitschig, aber ich fand's gut. Ich hab's gemacht.
Ja, ich liebe auch einfach die Gestaltung von den ganzen anderen Charakteren. Die sind einfach alle sehr, sehr schön designt. Du hast da nicht wirklich so groß Wiederholungen, sondern du hast da sehr viele individuelle irgendwie so Charakter, Gesichter und Körperhaltungen und so weiter. Und das finde ich auch einfach schön an sowas.
Ja.
Was sie sich da haben einfallen lassen mit den ganzen unterschiedlichen Leuten, wo du einfach halt richtige Charaktergesichter hast. Nicht nur beim Fest der Narren, sondern auch sonst allgemein bei den Bürgern und Bürgerinnen.
Ja.
Und auch bei der deutschen Synchro, weil ich die auch richtig toll finde. Und da ist halt nämlich hier und da ist da irgendwie noch so ein bisschen mehr Power drin, tatsächlich.
Ja.
Gerade bei Frollo, wo halt Tony J im Original ist halt wirklich so sehr auch tückisch natürlich, aber der klingt so ein bisschen ehrwürdig. Und da ist der deutsche Sprecher so ein bisschen, der lässt so ein bisschen mehr die Sau raus, habe ich das Gefühl. Nämlich gerade im Finale, wenn er dann halt da Quasimodo dann tatsächlich versucht zu erledigen. Und das ist im Englischen so ein bisschen waited for 20 years. Irgendwie so ein bisschen halt so etwas understateder, wo er dann im Original, wo er im Deutschen dann irgendwie so, jetzt kann ich das tun, worauf ich schon seit 20 Jahren warte.
Ja.
Also so richtig, richtig aggressiv. Ach. Also das gibt dem einfach noch das Extra. Aber das ist eben auch der Unterschied zu, wenn du da der Originalsprecher bist und noch gar nicht weißt, wie das dann alles aussehen wird. Und du dann einfach auf Regie und so weiter vertraust und dann wählen die halt einen Take aus.
Ja.
Aber wenn du dann als Deutscher höchstwahrscheinlich hast du dir ja irgendwie das fertige Ding vor Augen. Und weil du das Lippensynchron irgendwie halbwegs hinkriegen musst. Und da bist du dir einfach, hast eine ganz andere Inspiration dabei.
Genau, du kriegst ja dann immer den Snippet, also den du einsprechen musst. Und hast du irgendwie dann, kriegst du ja dann gezeigt von wegen, okay, wie hat der Originalsprecher das gemacht? Dann wird ja so runtergezählt, 3, 2, 1. Und dann musst du selber als Synchronsprecherin dann darüber reden. Und dann kriegst du halt nur von außen, kriegst du noch eben die Synchronregie reingesprochen im Sinn von so, okay, mach das mal so, vielleicht schneller, langsamer. Oder halt da mehr die Betonung rein oder da ein bisschen weniger Spiel. Also da Das habe ich mir auch sagen lassen, dass eben die SynchronsprecherInnen kriegen ja wirklich ja nur das zu sehen, was sie einsprechen müssen. Also die kennen selber nicht das komplette Werk.
Genau.
Und das ist natürlich auch manchmal verwirrend, wenn dann... Also
ja, die kriegen nicht den Kontext wirklich.
Ja, das finde ich ja gerade aktuell so bei ganz vielen Animes immer so ganz schwierig, dann so, wo Sachen dann eingesprochen werden, wo man das Gefühl hat, okay, die haben zwar auf die Szene gesprochen, aber man merkt irgendwie, dass sie so das ganze Universum da drumherum nicht so verinnerlicht haben. So. Und du denkst, also...
Ja, das ist irgendwie gar keine Wahl. Das war, vor allem halt aber auch damals noch... Das ist auch so irgendwie so ein schöner Vergleich, weil damals, ich schätze mal, hier hatten die dann den fertigen Film vor Augen, also dann den fertigen Clip. Heutzutage siehst du ganz oft, du siehst bei vielen Sachen, siehst du da die Behind-the-Scenes-Sachen von deutschen SynchronsprecherInnen. Und da hast du zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel einen Ausschnitt gesehen von dem Sprecher da von Guardians of the Galaxy und der Sprecher von Rocket. Und da siehst du Ausschnitte, wie der das synchronisiert.
Ja.
Und da siehst du kurz einen Ausschnitt von dem Bildschirm, den er sieht. Und da siehst du, dass die Animation noch gar nicht fertig ist.
Oh, okay, das hatte ich ja noch nicht gesehen.
Das, krass. Das ist das wirklich teilweise so ganz rudimentär oder auf jeden Fall ist sie einfach noch nicht vollständig.
Ja.
Und ich denke mal, dass sie dann einfach, weil als diesen großen Film wird er wirklich bis zur letzten Sekunde auch gewerkelt.
Mhm.
Und dann muss das irgendwie auch zeitgleich überall auf der Welt rauskommen, wo dann hier damals waren, okay, in Deutschland kommt das halt ein paar Monate später. Und da haben wir dann halt auch die Zeit dafür. Und hier in diesem Fall, diese ganzen Sachen kommen irgendwie alle zeitgleich. Und dann hast du dann auch während der Produktion schicken die dann einfach schon diese Kopien rüber, dass du dann hier das und das und das.
Mhm.
Und teilweise auch aus Geheimhaltungsgründen, der Sprecher von Optimus Prime von den Michael Bay Transformers-Filmen, der hat erzählt, dass alle die Clips, die er synchronisiert hat, waren geschwärzt. Die konnten die Animationen, über die sie gesprochen haben, konnten die nicht mal sehen. Die durften sie nicht sehen.
Oh Gott.
Auf die Gefahr hin, dass das irgendjemand leakt.
Oh Gott, das stelle ich mir auch mal heftig vor. Oh, da bin ich nicht mit denen tauschen.
Also so geht das zu.
Ja.
Und in diesem Fall hier bei Disney, hier bei Klöngler von Notre Dame, ich schätze mal, da hatten die Idealbedingungen, könnte ich mir gut vorstellen, weil es wirkt alles halt irgendwie dann doch aus einem Guss. Und ich finde, die Songs sind auch eigentlich relativ gut eingedeutscht. Hier und dort müssen halt irgendwie Wörter ersetzt werden.
Ja.
Und aber das ist ja auch selbstverständlich. Hier und da geht dann auch so ein bisschen was verloren tatsächlich, weil Frollo zu quasi, wo du sagst, don't forget, this is your sanctuary, sagt er. Als, und im Deutschen sagt er, Notre Dame ist dein Zuhause.
Ja.
Aber das im Englischen ist dann eben schön, weil Sanctuary, das kommt dann halt einfach wieder.
Ja.
Als großes Wort, was dann Quasimodo auch verwendet. Und das ist dann halt im Deutschen, hast du dann das einfach nicht.
Ja. Also, ich meine, du kennst es ja auch, dass man gerade bei den Songs, dass man natürlich ja versuchen muss, auf der einen Seite das Lippensynchron zu machen, aber gleichzeitig musst du halt gucken, dass es irgendwie inhaltlich noch irgendwie dann passt dann in irgendeiner Form. Und gerade so bei so Zeichentrick- oder Animationssachen, da kann man ja zumindest noch ein bisschen mehr tricksen bei so Realsachen. Siehe Beispiel Phantom der Oper, wenn da das nicht irgendwie passt, dann wirkt das sehr schnell irgendwie weird, wo auch das Gefühl ist, das passt irgendwie gar nicht so richtig. Also da haben sie natürlich damals mit dem Disney-Film ein bisschen mehr Glück gehabt in irgendeiner Form.
Ja, du hast dann einfach auch gute Leute da dann dran sitzen und ich habe selbst schon Songs übersetzt, einfach so aus Jux und Tollerei, halt verschiedene Shanties und so weiter. Ich höre sehr gerne Shanties und
Shanties
ich bin ja... Ich bin Live-Rollenspieler und ich spiele in Barton und ich wollte gerne ein schönes Liederrepertoire haben und habe dann einfach gedacht, es haut ja so ein bisschen raus, wenn man auf Englisch singt, dann einfach auf einem deutschen Lab. Und da dachte ich mir, warum nehme ich nicht einige meiner Lieblings-Shanties und übersetze die ins Deutsche?
Oh, schön.
Und habe das auch gemacht, aber es ist echt heftig, da irgendwie den Sinn zu bewahren, aber dass es sich dann trotzdem reimt und im Rhythmus ist. Ich habe es hingekriegt, aber... Also ein Profi wäre da bestimmt nochmal ganz anders rangegangen. Also ich beneide die nicht, die das dann tatsächlich machen müssen.
Ja, ah, genau, bevor ich den Gedanken vergesse, so wenn du sagst Shanty, dann kennst du doch bestimmt von Home Free auch das Sea Shanty Medley, oder?
Oh, das sagt mir jetzt gerade nichts, fürchte ich.
Also Home Free ist eine A-Cappella-Band, schon so mehrere Jahre lang. Die machen richtig tolle Sachen dann auch so. Und die haben dann in der Corona-Zeit, haben sie mal ein Sea Shanty Medley dann gemacht, wo sie alle so ein TikTok-Format, sie sich dann selber dann gefilmt haben und das dann zusammengeschnitten haben. Und die fangen dann an mit Wellerman, dann geht's weiter mit Drunken Sailor und dann gibt's noch zwei andere und die schließen dann ab mit Santayana. Und das ist so geil gemacht, weil die vom Tempo immer schneller werden. Und es geht aber ineinander über
schön.
Und am Ende ziehen sie noch die Klammer dann zu den anderen vorherigen Songs und es ist so geil. Erinnere mich nach der Aufnahme dran, dass ich dir den Link schicke, das ist richtig cool.
Unbedingt, unbedingt.
Ja.
Das unbedingt, das würde ich mir sehr gerne anschauen. Oh. Ja, aber mit der Also ich finde, das ist auch eine von den wirklich, damals erzählt, wirklich da richtig schöne Übersetzungen und Synchronfassungen und so weiter hergestellt haben. Wo du heutzutage, ist auch einfach oft ganz schlimmer Zeitmangel, wo die das irgendwie so schnell durchnudeln müssen. Und das merkst du halt leider oft in der Qualität, wo das dann, das ist nicht die Schuld der Beteiligten, sondern es ist einfach, die haben so ein schmales Zeitfenster inzwischen.
Definitiv.
Aber hier war das halt wirklich, denke ich, ein Idealfall.
Ja, auf jeden Fall. Dann so. Ja, ach, es ist einfach so ein wunderschöner, fantastischer Film. Ich habe irgendwie das Gefühl, so diese Art von Film wird heutzutage gar nicht mehr so richtig gemacht. Also vielleicht auch ein bisschen, weil das Problem auch, was du auch schon ein bisschen angesprochen hast, halt so die Tonalität ist halt einfach nicht kohärent und so, dass man das Gefühl hat, naja, entweder müssen wir es für ein deutlich jüngeres Publikum zuschneiden oder wir müssen es halt komplett auf ein älteres Publikum zuschneiden. Aber wir kriegen irgendwie nicht mehr so alles richtig abgeholt. Also zumindest bei dem hier hatte ich das Gefühl, okay, man weiß nicht so genau, wen man jetzt eigentlich final ansprechen möchte in irgendeiner Form. Und auch so von der epischen Breite habe ich das Gefühl, so diese Art von Film werden kaum noch so richtig gemacht in irgendeiner Form. Und auch so von dem Aufwand her, also allein, was wir schon gesagt haben, vom Design her, das ist ja schon recht, richtig bahnbrechend. Und heutzutage, wo ja gefühlt alles nur noch mit CGI gemacht wird oder so 3D-Animation, weiß ich nicht, da gibt es natürlich auch fantastische Filme, aber so Zeichentrick altert nochmal ja auch komplett anders.
Ja, ja, eben. Das ist einer, den du dir einfach heutzutage visuell anschauen kannst und der ist, wirkt vergleichsweise zeitlos, wenn du dann nicht ganz so sehr aufs Detail achtest einfach, wo du dann halt natürlich solche Sachen wie, weiß nicht, Shrek, wo du dann halt siehst, oh ja, gut, das ist einer so der ersten oder natürlich der erste Toy Story. Da musste, ja, also das einfach, Computeranimation altert sehr viel schlechter. So sehr, die sich dann natürlich eben auch irgendwie Mühe geben. Inzwischen sind wir in so einer Ära angekommen, wo irgendwie alle diese 3D-Animationsfilme eigentlich ziemlich gut aussehen und das wahrscheinlich auch für sehr lange Zeit noch tun werden. Und wir sind inzwischen ja auch in eine Ära angekommen, wo die sich wieder weitere Stilmittel trauen und nicht nur dieses halt so, oh, wir brauchen realistische Hauttexturen oder sowas. Halt so etwas wie die Spider-Verse-Filme haben halt wirklich gezeigt, wir alles mit 3D-Animationen machen können, wenn wir nur so ein bisschen out of the box denken.
Ja.
Und inzwischen haben sich das so viele Leute einfach angeeignet und da hast du halt so auf Netflix sowas wie Arcane League of Legends oder du hast diesen neuen Ninja Turtles-Film, den animierten, der sich auch optisch sehr an den Spider-Verse-Filmen orientiert. Und gerade DreamWorks hat in letzter Zeit da wirklich die Nase vorn. Und in einem Negativvergleich hast du bei Disney, hattest du sowas wie Wish, wo diese ganz merkwürdige Animationskombination überhaupt nicht funktioniert und wo es aussieht, als würden die Charaktere vor Greenscreen stehen. Ja, also das da hat das wirklich leider überhaupt nicht hingehauen mit der mit was auch immer die da visuell ausprobieren wollten. Und dann hast du sowas wie Klaus auf Netflix.
Oh ja,
der
war schön.
Richtig schönen Weihnachtsfilm.
Ja.
Und da haben die halt wirklich diese tolle Kombination aus 2D und 3D Animation, wo du einfach denkst, meine Güte, das ist ja so ein einzigartiger Look. Und ich glaube, das ist auch ein ehemaliger Disney Animator, der das inszeniert hat und wo du einfach wirklich, du merkst, du erkennst die Einflüsse, aber es ist trotzdem was ganz Eigenes und sowas brauchen wir echt einfach öfter und halt heutzutage, dass wir wirklich so einen richtig großbudgetierten rein 2D-Film sehen, wahrscheinlich eher nicht, jedenfalls nicht von diesen großen Studios. Hier und da hast du halt noch Studios, die auf 2D-Animation setzen und das ist eigentlich immer auch richtig schön. Halt sei es natürlich halt, wenn mal wieder Hayao Miyazaki einen Film macht oder aber wenn Cartoon Saloon was Neues macht.
Ja,
aber ja, und das ist natürlich richtig toll. Und ich finde halt, dieser hier, Glück nach Notre Dame, ist halt wirklich so ein visuell wirklich ein richtiger Vorzeigefilm seiner Ära, wo man halt merkt, ja, es geht so ein bisschen in die Richtung von, okay, wo wir es nicht anders konnten, da experimentieren wir ein bisschen mit Computeranimation, aber das ist halt in diesem Fall auch wirklich entschuldbar. Weil größtenteils funktioniert die Kombination auch einfach richtig, richtig gut. Und ich bin wirklich schockiert davon ganz oft, wie unfassbar toll und beeindruckend das aussieht. Also die haben hier wirklich, die wollten hier was Episches, Großes abliefern. Und ich finde, das ist denen auch größtenteils gelungen, mit Abstrichen.
Ja, mit Abstrichen, genauso. Aber alles im allem ist ja wirklich schon ziemlich, ziemlich gut und so. Aber man merkt tatsächlich auch im Vergleich zu anderen Disney-Filmen, wird einfach nicht mehr so richtig über den gesprochen. Also halt so in Nerdkreisen, also sowas wie Hellfire, das ist natürlich dann so ein Ding, wo alle sofort sagen so, oh mein Gott, das beste Villain-Song ever. Aber danach wird es schon relativ ruhig um den Film. Also da werden ja andere Sachen wesentlich prominenter dann irgendwie nochmal thematisiert. Aber der ist dann doch so ein bisschen untergegangen. Also nicht so schlimm wie jetzt manch andere Filme, aber es fällt schon auf, so im Vergleich sowas wie König der Löwen und sowas ist eigentlich nicht mehr so präsent. Was schade
ist. Ja, ich glaube, das liegt unter anderem einfach an der Thematik des Films und einfach auch, weil da auch einige der typischen Disney-Elemente nicht enthält. Du hast hier keine Prinzessin zum Beispiel und auch direkt sprechende Tiere ja nicht auch um wirklich. Mhm. Also wenn du jetzt die Wasserspeier nicht dazu zählst und so. Also diese ganzen Sachen, der ist so ein bisschen... Der war auch, der kam auch in dieser Ära raus, wo das so ein bisschen eingequetscht ist zwischen anderen Sachen, die einfach dann noch so ein bisschen populärer waren. Und dieser hier hat auch, glaube ich, ein bisschen für Furore gesorgt, weil der im Vergleich einfach noch ein bisschen düsterer war und ein bisschen riskant. Und das kann man halt wirklich auch feiern. Ich feiere das total, dass sie sich was getraut haben.
Ja.
Aber das ist ein Film, an den ich mich halt wirklich erinnere. Und sowas wie Pocahontas, da denke ich mir, was? Also, weil ich finde, Pocahontas ist halt als Film so grässlich blass und brav und nichtssagend und einfach nicht. Und er ist einfach nicht das Prestigeprojekt, was Disney gerne von dem haben wollte.
Ja, die hatten da viel zu hohe Ambitionen, was den Film irgendwie betrifft. Also, ich dachte, dass so.
Moment, ja.
Ich weiß nicht mehr, ob es Lindsay Ellis war, die das erzählt hat. Ich erwähne sie relativ häufig heute, merke ich gerade, dass ja irgendwie sowohl Pocahontas als auch König der Löwen relativ parallel entstanden sind und eigentlich König der Löwen eher so das B-Projekt war und man die Hoffnung eher auf Pocahontas gesetzt hatte als Oscar-Kandidaten in irgendeiner Form. Und es sich ja dann
kam es ganz anders.
Dann kam es ganz anders.
Darüber hatte ich auch beim Filmbrain-Podcast gesprochen, als wir über das Remake geredet hatten. Mhm. Ja, das war ein sehr interessanter Fun-Fact. Ja, so kann es gehen. So wie, ja, oh Gott.
Ach ja. Über das, das ist ein ganz, ganz anderes Feld.
Davon kriegen wir auch kein Remake, garantiert.
Nee, mit Sicherheit nicht. Also es würde mich sehr, sehr stark wundern, wenn sie das so irgendwie nur aufgreifen wollen. Ich glaube, es ist mehr so unter ferner liefen von wegen, ja, nee. Also ich glaube, das letzte Mal, wo ja Pocahontas tatsächlich irgendwie präsenter war, war ja, als dann der zweite Ralf Reichts-Film auftauchte. Wo sie ja in diesem Prinzessinnenraum mit drin steht. Und ich so, ja.
Ja, und das schöne Detail, dass selbst in diesem Raum ihr Haar weht im Wind. Das war einfach ein sehr schönes Animationsdetail.
Also ich habe den Film nie gesehen, aber ich kenne die Sequenz und das ist einfach super niedlich.
Das ist eine der besten Sequenzen des Films, definitiv.
Von die Pyjama-Party am Ende und wo Merida dann auch zu Wort kommt, aber sie halt irgendwas auf Schottisch sagt und die anderen so, wir verstehen sie auch nicht. Ah, okay.
Sie ist aus dem anderen Studio.
Ja. Ja, aber auch so.
Was, nee, ganz großartig.
Ja, ja, aber was auch hier diesen Film dann betrifft, so, da hast du ja auch wirklich auch noch diesen, was auch schon bis angerissen hat, so diesen markanten Character-Design. Bei den Filmen, die man heutzutage hat, hat man das Gefühl, die haben alle so die gleiche Kopfform, die gleiche Augenform, so den gleichen Beanie-Mund haben sie, glaube ich, immer irgendwie aufgeführt. So, also gerade bei den Pixar-Filmen dann auch. Das Gefühl,
die Nasen.
Ja, die gleichen Nasen auch so. Ja, und hier bei dem Film, also allein das Character-Design von Quasimodo, wie fantastisch ist das denn bitte? So, also, dass sie das irgendwie so zeigen, von wegen, okay, er hat irgendwie eine körperliche Behinderung, aber gleichzeitig hat er sowas unglaublich Liebenswertes an sich in seinem Blick und seinen Gesten und überhaupt die ganze Mimik ist ja auch so fantastisch. Er muss gar nichts sagen und trotzdem sieht man, was in ihm vorgeht. Es ist einfach, ach, schön.
Ja.
Großartig. Ich lieb's.
Es ist großartig. Und eben auch diese schöne, diese thematische Parallele von Quasimodo baut sich da ja quasi seine Modellversion der Stadt.
Ja.
Und Frollo will ihn ja im Prinzip als so einen Modellmenschen erziehen, fast schon im Prinzip. Also er will ihn halt formen und kontrollieren, wie er eben auch im Prinzip ja Quasimodo da seine Modellstadt formt und kontrolliert. Aber es sind halt vollkommen andere Motivationen, die sie haben. Und das fand ich einfach auch so eine schöne Persönlichkeitsspiegelung fast schon.
Ja, von das Niedliche ist auch eben bei dieser Miniaturstadt, seine eigene Figur ist die einzige, die so rudimentär gestaltet ist. Alle anderen Figuren sind viel detailreicher, außer er selber.
Ja.
Und ich dachte so, oh Gott, ist das niedlich. Wenn man ihr am liebsten einen Arm nehmen von mir, ist das eigentlich gut. So ein bisschen wie das Mädchen am Ende. Das ist sehr herzlich.
Ja, es ist ganz, und eben auch wie ja Frollo sowohl die echte als auch dann die Fake-Stadt zerstört. Das ist einem natürlich dann die offensichtlichere Parallele, aber es funktioniert natürlich auch gut.
Ja. Definitiv. Und ja.
Ah. Und dieses schöne Detail auch, wenn er diese Alphabetabfrage, dann sind sie so ganzen furchtbaren biblischen Begriffe, so die Damnation, Eternal Damnation.
Ja, ist aber auch im Deutschen so schön, so Apokalypse, Blasphemie, C, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, und dann kommt Dunkelheit, ewige Dunkelheit. Also, das konnte sie wirklich sehr gut übersetzen dann auch. Das hat funktioniert.
Da funktioniert der.
Curriculum war das. War auch das.
Ah ja, und im Englischen funktioniert der Gag ein bisschen besser am Schluss, wenn er dann F und dann halt Festival und dann im Deutschen ist er dann ja, oh, Fegefeuer und im Englischen sagt er Forgiveness.
Ja, aber gut, wie wir schon gesagt haben, so gewisse Sachen, da muss man halt gucken, wie man das so halt übersetzt in irgendeiner Form dann.
Ja, es sind auch einfach gute Dialoge drin, gerade ja. Halt, was Frollo und Quasimodo angeht, aber halt auch zwischen Frollo und anderen Figuren. Einfach, Frollo wertet einfach jede Szene auf, in der er ist, so sprechen wir es. Die Butter aufs Brot, so ist es halt. Aber auch hin und wieder, wenn halt die Wasserspeier so als quasi die Teufel auf seiner Schulter und auch als die Ratgeber fungieren, da haut das hin. Mhm. Ich könnte halt ohne die ganzen Gags leben, aber wenn sie halt wirklich plotrelevant sind und für ihn und gerade halt die Stelle, wenn er sich dann hier entschließt, okay, ich helfe jetzt Phoebus Esmeralda zu suchen, da sagen sie ja gar nichts, sondern schauen ihn nur einmal an und dann machen sie eine kleine hilfreiche Geste und das war's dann. Und mehr brauchen wir gar nicht. Wunderbar. Hier haben wir mal Zurückhaltung.
Zwinker, zwonker. Manchmal tut das gut. Ne? Also man braucht nicht immer sprechende Sidekicks. Ne? Das ist gleich unbedingt notwendig dann. Ja. Genau, aber ich glaube, damit kommen wir auch schon langsam zum Ende. Es sei denn, du möchtest noch final noch irgendwas loswerden?
Mir ist noch eine schöne, weil ich lese, gerade bei diesen älteren Disney-Sachen, lese ich immer den Abspann sehr aufmerksam. Mhm. Weil da ganz oft Namen auftauchen, die später noch größere Sachen machen. Mhm. Und hier habe ich einen Namen erkannt, wo ich dachte, nämlich John K. Carr. Der wird hier aufgelistet als Associate Editor. Mhm. Der hat später an der Drachenzähm leicht gemacht Trilogie mitgearbeitet.
Oh.
Im Fall der Fortsetzungen war er der Haupteditor.
Ah. Okay, so im Detail habe ich das in der Regel nicht so im Blick, weil das ja immer so absurd große Teams sind, die an solchen Werken dann arbeiten.
Und außerdem, das war jetzt das erste Mal, dass ich realisiert habe, es gibt eine Post-Credit-Sequenz.
Das kann sein. Dann habe ich sie vergessen, fertig zu schauen.
Ja, aber das ist das erste Mal jetzt, dass mir aufgefallen ist, weil ich jetzt zum ersten Mal wirklich auch so richtig den Abspann habe durchlaufen lassen. Ganz am Schluss des Abspanns sieht man noch Hugo und der ruft Good Night Everybody in die Kamera fröhlich. Ah. Und das war's dann.
Ach, das ist süß.
Aber da hatte ich einfach nicht mit, oh, das habe ich noch nie gesehen vorher.
Ja, das erinnere ich mich jetzt auch nicht mehr so, weil ich eigentlich nie darauf geeicht bin im Sinn von, okay, bei einem Disney-Zeichentrickfilm muss man bis zum Ende gucken. Aber ja. Muss ich vielleicht doch nochmal beim Rewatch schon mal drauf achten. Beim nächsten Mal.
Aber ja, ansonsten habe ich alles eigentlich, was ich so aufgelistet hatte und so, habe ich eigentlich gesagt. Ja. Wie geht's jetzt weiter?
Ja, das ist die gute Frage. Dann so. Ja, also ich meine, klar könnte man ja auch noch ein bisschen tiefer über die Darstellung der Roma irgendwie dann sprechen, aber ich fürchte, da sind wir beide jetzt auch nicht die ExpertInnen. Falls wir irgendwas vergessen haben sollten zu erwähnen, dürft ihr es gerne in den Kommentaren vermerken. So, da lassen wir uns gerne da diesbezüglich aufklären. So, ich habe zumindest nochmal vorher recherchiert gehabt, so wie das ist, weil wir haben ja bisher über die Roma gesprochen, aber da habe ich jetzt gelernt, da gibt es ja tatsächlich Differenzierung, je nachdem, ob das ein Mann oder eine Frau ist, ob das eine Person ist, ob es mehrere Personen sind. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Also das ist ja auch nochmal so ein Riesenfeld, wo man auch gucken muss, so, okay, wie bezeichnet man die Leute auch entsprechend. Also zumindest habe ich jetzt gelernt, Esmeralda wäre in dem Fall eine Romni. Fand ich auch irgendwie sehr schön.
Ist ja schön, wenn man dann durch sowas halt auch dazu gebracht wird, eine Recherche zu machen und dann lernt man was fürs Leben.
Auf jeden Fall.
Auch toll. Und wir hatten ja angesprochen, dass halt die Darstellung einfach ein bisschen widersprüchlich ist, weil ja einerseits, oh, das ist irgendwie spaßig und sie sind das unterdrückte Volk der Außenseiter, aber dann ist es halt, haben sie dieses irgendwie zwielichtige Diebesnest und sind alle bewaffnet. Also das ist halt die Sache, wo du die dann so bis nächst, aber wie gesagt, ich glaube, das ist dann einfach so der Kommentar zu dem Fakt, es ist nicht so einfach. Und das enthüllt dann so gewisse Komplexitäten, wo man denkt, ah, okay, gut. Also man kann es nicht in Schwarz-Weiß immer aufteilen, die Welt. Aber ja, es ist ein bisschen unglücklich geraten, wie gesagt. Und deshalb ist es auch einer der Gründe, warum es davon halt nicht irgendwie ein modernes Remake geben würde, weil halt wie zur Hölle verarbeiten wir das und weil heute sind sie einfach so darauf bedacht, niemandem auf den Schlips zu treten. Also,
ja. Aber ich bin da auch durchaus dafür, dass man sagt, man sollte schon gucken, dass man auf Diversität und Ähnlichem und Gleichstellung dann irgendwie danach achtet, sodass man da nicht zu sehr mit irgendwie so einem White Savior Blick dann irgendwie auf Sachen dann irgendwie schaut und repräsentiert, wo du denkst, ja, also bei gewissen Sachen, da bin ich auch immer dafür, so dass man dann sich entsprechend auch da geschulte BeraterInnen dazu holt, so die dann halt dann auch einen besprechenden auch da einweihen im Sinn von, okay, was hat das mit den City und Roma in dem Falle auf sich, so wie ist da die Geschichte, was ist realistisch von der Darstellung, was nicht und so. Und ich meine, die haben ja gewisse Sachen ja im Vergleich zum Roman ja auch verändert, weil da war es ja zum Beispiel auch so, dass ja dann eben Esmeralda als kleines Mädchen von Roma entführt wurde. Wo auch so denkst du, das haben sie zum Glück in der Geschichte nicht so gemacht. Das fand ich auch spannend. Und Genau, einen Punkt wollte ich auch noch ansprechen, das fand ich auch sehr witzig, weil wir sehen hier in dieser Geschichte ja Quasimodos Mutter und die sieht aber einfach komplett anders aus als Quasimodo selber, also auch so vom Hauttyp, von der Hautfarbe und Ähnlichem. Und dann habe ich immer im Internet mal versucht, ein bisschen was dazu zu finden und da habe ich zumindest, ich glaube über Reddit oder sowas, habe ich dann einen Thread dann gefunden, wo da jemand aufgeschrieben hat, damals im Mittelalter dachte man ja eben, deformierte Kinder sind automatisch böse. Entsprechend wurden die dann ausgesetzt und anscheinend war das damals so, dass dann eben die Roma dann gerne mal diese Kinder dann halt selber adoptiert haben und dann einfach mitgenommen haben. Wow. So, und denkst du, es kann ja auch einfach vielleicht seine Adoptivmutter sein, wer weiß es nicht. Aber es gibt, da hat auch jemand anders kommentiert, es kann aber auch tatsächlich sein, dass dann die Elternteile so einen Hauttyp haben und man selber sieht aber komplett anders aus. Das kann einfach mal sein, dass es halt, was ich, 2-3 Generationen mal überspringt oder sowas. Das weiß man halt nicht. Aber das war halt auch so ein Punkt, wo ich erst dachte, das hat mich ein bisschen verwirrt, weil rote Haare ist ja doch sehr markant und jetzt nichts, was jetzt so häufig vererbt wird in irgendeiner Form. Aber ja, fand ich spannend als Aspekt.
Darüber hätte ich noch nicht so richtig nachgedacht. Ich frage mich halt auch, ganz sicher sind halt keine der beiden Männer, die noch dabei sind, sind halt der Vater auch. Also das, da bin ich halt auch nie davon ausgegangen. Nö. Die sind da einfach irgendwie zusammengeschmissen worden in diese Gruppe. Aber halt, wenn irgendjemand Quasimodos Vater sein könnte, dann wäre es der Bootsmann.
vielleicht. So, aber so an den Aspekt habe ich wiederum nicht gedacht. Aber das fand ich auch interessant, so weil man sich dann schon fragt, kann das so weit hinhauen? So, weil gewisse Ähnlichkeiten hat man ja normalerweise immer zu seinen Eltern so oder mindestens einem Verwandten näheren Grades dann so, aber dass es ja teilweise so kontrast anders ist. Ich meine, gut, die Szenerie spielt im Dunkeln, da weiß man natürlich nicht so, wie stark dann die Hautfarbe dann ist oder nicht in irgendeiner Form so, aber ich meine, selbst wenn es nur seine Adoptivmutter ist, ist es ja auch völlig okay. Sie hat für ihn gekämpft. Das ist das Entscheidende. Das ist die Mutterliebe war da in irgendeiner Form.
Ja. Ja, absolut. Sie versucht ihn bis zuletzt zu beschützen.
Ja.
Das ist eine echt heftige Szene.
Oh,
sowieso.
Ja.
Ach Gott.
Es war zwar sehr unblutig, aber trotzdem, das Kopfkino reicht aus, um zu wissen, das war schlimm genug für sie dann, die Arme. Aber am Ende geht es ja zum Glück, zumindest für Quasimodo und Esmeralda und Kohle, alles gut aus und das ist schön und das freut einen auch. Also ich glaube, wenn sie das Original wie im Buch haben enden lassen, das wäre nicht so schön gewesen. Das wäre dann ein bisschen zu deprimierend für einen Disney-Familienfilm.
Wer geht denn auch in so eine Version und denkt sich, das wird eine akkurate Adaption dieses Buches? Man muss da einfach im Vorfeld, muss man dann Abstriche machen. Und außerdem keine Buchverfilmung ist hundertprozentig wie das Buch. Du musst in irgendeiner Form Dinge verändern, weil es unterschiedliche Medien sind.
Eben.
Deshalb musst du da immer die Erwartungen zurückschrauben. Es gibt definitiv sehr, sehr akkurate Verfilmungen von Büchern, aber es ist immer irgendwas anders.
Mhm. Ich würde sagen, man kann es nicht allen recht machen. Also hatte jetzt neulich ein Essay gesehen zu den Frankenstein-Adaptionen und es gibt ja zum Beispiel die Version von Kenneth Branagh, die ja relativ nah am Buch dran ist, aber selbst da sagt man so, nur weil es nah am Buch ist, heißt das nicht, dass es gut ist. da muss man auch Abstriche dann ziehen, aber gut, das ist wiederum eine ganz andere Geschichte.
Das ist wichtig. Okay, ich spiele Frankenstein, aber ich muss auch richtig sexy sein und ganz viel ohne Shirt rumlaufen.
Oh ja, so. Weil ich das entscheide. Ich, der Regisseur. Und Hauptdarsteller.
Ich als Regisseur.
Ja, weil ich das kann. gut. Da geht es wieder an eine Gefilde. Also. Aber ich glaube, damit können wir auch tatsächlich auch schon zum persönlichen Fazit rüber schwenken. Ist der Film es denn wert, geschaut zu werden? Und wem würden wir den denn empfehlen?
Oh Gott, ja, definitiv ist er wert, geschaut zu werden. Ich meine, wenn ihr noch nicht, ich meine, wir haben jetzt alles gespoilt, aber halt, falls ihr den vielleicht sehr lange nicht gesehen habt, dann hoffen wir, dass wir euch den wieder schmackhaft gemacht haben. Ich meine, ist auf Disney Plus oder auf DVD, also unbedingt rein da, weil es ist wirklich halt, wie gesagt, es ist halt ein wirklich sehr beeindruckendes Werk mit ein paar Abstrichen, wo ich halt finde, der hat tonale Probleme, was die Comedy-Einschübe angeht, aber ansonsten erzählt er relativ konsistent eine gute Geschichte mit tollen Figuren und einfach wahnsinnig beeindruckender Musik.
Mhm.
Und das sollte man sich halt wirklich nicht entgehen lassen. Vor allem, also ich hoffe, vielleicht gibt es immer irgendeinen Re-Release oder so auf der großen Leinwand. Ich würde auf jeden Fall reingehen.
Mhm. Ja, das wäre auch so mein Hinweis. Also auf jeden Fall ist der empfehlenswert und so. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut ihn auf dem größten Fernseher mit der besten Soundanlage überhaupt und so, dass es wirklich auf euch einprasseln kann so, und ihr das alles aufnehmen könnt. Und Genau, und halt jene, die sagen, so, okay, wir sind Fans der Disney-Renaissance, da ist ja auch Teil dessen so, das bietet sich ja auf jeden Fall an. Und wenn ihr einfach auf großartige Musik steht, dann so holt euch auch auf jeden Fall den Soundtrack, der ist auch fantastisch. Es lohnt sich auch auf jeden Fall. Und wenn ihr sagt, okay, die Geschichte interessiert euch nicht, aber zumindest die Songs und so, also die Songs alleine sind ja auch schon Gold wert. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja.
Ist auf jeden Fall, ja, ein Blick wert, dass man sich das reinziehen sollte. Und ja, genau, aber dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten Segment, das ich auch immer sehr, sehr, sehr liebe. Angenommen, wir wollen ein Double-Feature machen oder eine Filmthemenwoche. Welche Filme passen auch sehr gut zu unserem Glückner hier? Was würdest du empfehlen?
Also ich meine, das ist keine Überraschung. Der Prinz von Ägypten.
Oh ja, oh ja.
Weil das Ding ist halt, weil beide Filme machen teilweise Dinge besser als die anderen. Ich meine, die haben einmal, als Gemeinsamkeit haben sie Stephen Schwartz als Song-Lyricist. Aber ich finde halt die Songs hier im Glöckner, finde ich, mag ich persönlich einfach ein bisschen lieber.
Mhm.
Die sind größtenteils, mit der Ausnahme von dem Comedy Relief Song, sind die halt sehr irgendwie, sind die ein bisschen konsistenter.
Mhm.
Und bilden so eine schöne Einheit, wo es halt so ein bisschen gemischter ist bei Prinz von Ägypten. Andererseits bei Prinz von Ägypten, du hast da nicht super viel Comedy. Die Comedy, die du hast, wirkt nicht fehl am Platz.
Mhm.
Und je weiter der Film voranschreitet, desto weniger Comedy ist da.
Ja.
Und deshalb, wenn man irgendwie diese beiden Filme miteinander kombinieren würde, dann hätte man, glaube ich, das ultimative Meisterwerk. Also wenn man so irgendwie die Stärken von beiden nimmt.
Ja.
Und die Schwächen von beiden irgendwie ausmerzt. Aber halt ansonsten halt, ich meine, bei beiden geht's halt auch um Religion. Sehr viel stärker selbstverständlich bei Prinz von Ägypten, aber da haben wir es halt auch, da haben wir es natürlich das Alte Testament.
Mhm.
Aber ja, die sind durchaus, ich meine, das war ja auch dann DreamWorks und da ist dann ja Jeffrey Katzenberg zu dem Zeitpunkt der CEO gewesen. Der kam ja von Disney nach DreamWorks und hat es mitgegründet.
Ja.
Und du merkst halt schon, dass er hier so ein bisschen bei, ich glaube, bei Clockwork of Notre Dame so ein bisschen einfach abgeschaut hat. Okay, was haben wir da gemacht und können wir da irgendwie die Formel so ein bisschen auf diesen Film hier ummünzen? Und ich meine, ja, natürlich hat er dann ja auch denselben Lyricist mit reingebracht. Also das, glaube ich, wäre ein mega Double Feature. Höchstwahrscheinlich, ich würde sagen, guckt Prinz von Ägypten zuerst, weil der so ein bisschen schwieriger ist. Also der ist so ein bisschen, weil er eben so ein bisschen ernster ist und Glöckner von Notre Dame guckt sich ein klein bisschen leichter. Und damit man halt mit etwas so ein bisschen leichtherzigerem aufhört und aber auch mit etwas sehr, sehr epischem. Also das wäre meine Empfehlung.
Mhm. Würdest du noch andere Filme dazu ergänzen für eine Themenwoche? Oder wäre das so dein Hauptpick?
Also das wäre, glaube ich, der wichtigste für mich. Also ansonsten würde mir da, glaube ich, tatsächlich gar nichts einfallen. Vielleicht hast du ja noch was.
Ja, ich habe diverse tatsächlich.
Also, ja,
ich
mein, bitte.
Das naheliegendste natürlich wäre halt Schön das Biest, weil es eben das gleiche Regie-Team ist. Und die passen ja auch tonal ja auch relativ gut zusammen. Und ich meine, jetzt so meine Filmempfehlungen überschneiden sich ein bisschen mit dem von Prinz von Ägypten, so weil das ja halt tonal relativ ähnlich dann ist. Ansonsten natürlich auch der Cartoon-Saloon-Film Wolfwalkers.
Oh.
Ja, der ist einfach fantastisch schön. Der ist so schön.
Absolut. Da hast du auch einen ähnlichen Bösewicht tatsächlich.
Ja, ja, eben. Ja. Und halt wunderschöne 2D-Animation und wo es ja auch um Fremdenfeindlichkeit geht und so. Und das ist einfach, Chef's Kiss, großartig.
Fantastische Wahl, ja.
Ja, also das auf jeden Fall dann auch, was ich auch relativ neu dazu addieren würde, wäre halt Del Toro's Frankenstein, wo wir ihn jetzt schon mal so ein bisschen erwähnt haben. Aber da finde ich, ne, weil da haben wir auch eben dieses Motiv von wegen Who's the Monster and Who's the Man. Und das haben wir natürlich da bei dem Frankenstein ein bisschen on the nose, aber es ist halt Del Toro und es ist geil. Und gerade diese Dynamik zwischen eben Oscar Isaac und Jacob Elordi als eben Erschaffer und Geschöpf kriegt so eine ähnliche Dynamik, wie wir es hier auch bei Frollo und Quasimodo auch haben, so wo Frankenstein selber halt seine Kreatur nicht akzeptiert, so wie sie ist und so versucht, nach dem Ideal zu schaffen, aber es funktioniert vorne hinten nicht. Und ja, auf dieselbe Frau stehen, und das macht es auch nicht einfacher. Also da sehe ich gewisse Parallelen. Es wird zwar nicht gesungen, aber es sieht optisch fantastisch aus. Und ja, ansonsten, was ich noch dazu ergänzen würde, das ist jetzt wirklich so ein Honorable Mention, weil offiziell gibt's das noch nicht richtig als Verfilmung, aber es ist etwas, was mich die letzten Monate sehr, sehr beschäftigt hat und was tonal sehr gut hierzu passt, ist Epic the Musical. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast oder ob ich dir davon erzählt habe, ich weiß es nicht mehr.
Oh nee, tatsächlich nicht, das sagt mir gar nichts.
Okay, Epic the Musical ist ein Musical von Jorge, ich habe den Nachnamen gerade vergessen, auf jeden Fall auf Jorge, und der hat in der Pandemiezeit ein komplettes Musical komponiert, inszeniert und mit Leuten zusammen aufgenommen rund um die Odyssee-Geschichte.
Oh.
Und es fängt dann halt an, so mit dem Trojanischen Krieg, wo dann eben Odysseus dann halt dieses Baby dann umbringt und endet dann halt eben mit seiner Rückkehr nach Ithaka, wo er dann halt seine Frau wieder sieht. Weil halt der ganze rote Faden ist ja eben, er will zu seiner Frau zurück und ist über 20 Jahre lang unterwegs. Und der hat es dann so aufgezogen, dass dann halt auch jede Figur, die auftritt, sei es Odysseus selbst, seine ganze Crew, die ganzen Götter, die haben alle ihre persönlichen Instrumente. Das ist so ein bisschen inspiriert nach diesem Komponisten, der auch Peter und der Wolf gemacht hat.
Ja.
Ne? Wo er dann, also zum Beispiel die Katze hat ein eigenes Instrument und Peter selber hat ein eigenes Instrument und der Vogel hat ein eigenes Instrument. Und das hat er bei Epic the Musical auch genauso gemacht. Und das ist ein richtig krasser Genre-Mix, aber du hast alles von Comedy bis absolutes Drama bis hin zu absoluten Horror. Also das ist so abgefahren. Du hast ja immer diese verschiedenen, also es sind 9 Alben, die sind komplett auch auf Spotify zu hören. Und das hat so eine riesen Fangemeinde hinter sich, weil Leute angefangen haben, diese eigenen Songs zu animieren. Und du findest, das ist so abgefahren, bei jedem mit einem komplett anderen Animationsstyle dann reingeht. Ich werde daran denken, in den Shownotes, ich werde euch mal meine persönliche Favorite-Playlist dann zusammenstellen. Da sind alle Songs drin mit meinen Lieblingsanimationen bisher dann so. Was dann aufgenommen. Und das sind teilweise so abgefahrene, schöne Sachen. Manchmal ist es sehr rudimentär animiert, aber das passt von der Essenz dieses Songs total geil, weil das ja halt Grundmessage ist ja dann dieses so, ja, Odysseus will ja eigentlich immer versuchen, auf alle Rücksicht zu nehmen, aber gleichzeitig wird er von Poseidon irgendwie damit konfrontiert, von wegen so, nein, du musst eigentlich skrupellos sein, um an ein Ziel zu kommen. Und dann am Ende des ersten Akts ist dann halt dieses von wegen so, okay, ich muss selber das Monster werden, um mein Ziel zu kommen. Und entsprechend der zweite Akt ist natürlich eine ganze Ecke härter dann auch und wo dann er selber dann auch Crewmitglieder opfert, dann so einfach damit er nach Hause zu seiner Frau kann. Und es ist einfach Chefskiss pur. Und das Geile ist, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, das ist ein paar Wochen jetzt her, kam die News, der Produzent von dem Fluch-Karibik-Film hat gesagt, wir setzen das als Animationsfilm um. Er hat quasi dann den Support garantiert, wo ich mir denke, wie geil ist das denn? Und ich habe auch gesagt, wenn das so im Stil von Prinz von Ägypten wird, I will go. Ich freue mich wie das.
Wow.
Kann natürlich jetzt ein paar Jahre dauern, aber allein die Tatsache, dass sie auch sagen, gerade wenn jetzt diesen Sommer auch der Nolan-Odyssee-Film kommt, so, dass sie bewusst sagen, nee, eben das Musical werden sie als Animationsfilm umsetzen. Ich habe sehr hohe Hoffnung an das ganze Projekt. Also allein die Songs sind so geil. Vor allem, die sind alle über TikTok gecastet worden. Das ist völlig abgefahren.
Oh, wow.
Ja, und die sind
cool.
richtig, richtig gut.
Das ist mega.
Das ist fantastisch.
Das klingt nach einer tollen Combo. Ich hoffe, dass da was draus wird. Nämlich jetzt der Nolan-Film könnte, da hat jetzt definitiv auch für neues Interesse gesorgt an dem Stoff.
Ja, ja.
Und also wenn das jetzt wieder so in aller Munde ist, popkulturmäßig, da, das Interesse ist hoch. Mega, mega. Ich würde mich freuen.
Ja. Also wie gesagt, ich schicke dir auch nochmal die Playlist dann zu. Es ist richtig fantastisch. Also ich finde gerade, wenn man es auch zusammen mit diesen animierten Kurzvideos dann auch guckt, dann ist es auch ein bisschen einfacher nachzuvollziehen, was da eigentlich genau passiert. Und also allein auch die Dynamik zwischen Odysseus und Athena ist einfach großartig. Also der Göttin, also die quasi sein Mentor dann irgendwie war und die inzwischen getrennte Wege gehen. Und da gibt es dann halt auch dann Konfrontation mit Zeus und mit Poseidon. Und hast du nicht gesehen, es ist wirklich Chefskiss. Also, mein Mann hat mich damit angesteckt und es ist geil. Also ich glaube, du wirst es sehr lieben.
Oh, sehr schön. Also jetzt, wo du es so beschrieben hast, dachte ich glaube, hier und da haben mir andere Leute ein bisschen was davon erzählt, aber wirklich nur so grob. Ich habe nie was davon gesehen.
Ja. Also wie gesagt, das Niedliche ist auch, Jorge ist ja selber aus Puerto Rico und man hat so ein bisschen Lin-Manuel Miranda-Vibes dann auch ein bisschen drin, auch so von seiner Stimme her. Aber zwischenzeitlich hat er dann so Töne da drin. Also allein die Sequenz, wo sie in diese Höhle von Skylla reinfahren. Das ist Horror pur, aber so großartig inszeniert, auch von der Musik her. Das ist so geil. Ich schicke dir es rüber. Es ist fantastisch. So, und euch packe ich es in die Playlist rein. Es ist richtig, richtig gut.
Wie cool.
Ne? Und ich glaube, gerade zu Glöckner von Notre Dame passt das auch sehr, sehr gut. Also, weil da haben wir auch alles wirklich dann. Ne? Ja, oh Gott. Ja, aber ich glaube, damit kommen wir auch tatsächlich jetzt zum Abschluss, du darfst noch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich im wunderschönen Internet finden, wenn man nach dir suchen möchte?
Ja, also mich findet ihr auf Facebook und Twitter, @LasseVogt. Falls ihr selber mal zu Gast sein möchtet bei einer Folge, dann könnt ihr mich da am besten anschreiben. Meine Podcasts heißen einmal Fans About Films, dann bin ich beim Telestammtisch tätig, dann habe ich scoregeek.wordpress.com, das ist halt meine Soundtrack-Review-Blogseite. Dann mein YouTube-Kanal heißt Verdeppert, falls ihr da mal reinschauen wollt, da findet ihr auch meine eigenen Kurzfilme. und hier und da so ein paar auch Sachen mit Filmmusik, die ich mache. Mhm. Und ja, und eine meiner Unter-Fans About Films Podcast-Projekte ist ja Scoreschnack, wo du ja auch zu Gast warst. Und da rede ich über Filmmusik mit anderen Interessierten. Also da auch unbedingt, falls ihr da irgendein Stück habt oder zwei, das ihr ganz, ganz toll findet. Die oberste Regel ist kein Star Wars. Aber ansonsten könnt ihr vorbringen, was ihr wollt. Ich würde mich ganz toll freuen. Und bisher gibt es zwei Episoden davon. Ich habe das ursprünglich Englisch angefangen und davon gibt es sehr viel mehr. Die sind bei sideshowsoundtheater.com zu finden. Auch auf Spotify könnt ihr natürlich meine Sachen finden. Also meine Podcasts überall, wo es gute und bessere Podcasts zu hören gibt. Da werdet ihr fündig. Und ich würde mich ganz toll freuen über Feedback und so weiter und so fort. Und ich freue mich natürlich auch super doll, dass ich hier wieder bei dir zu Gast sein durfte.
Ja, ja, mir hat es auch sehr, sehr gefreut. Genau, ich mache einmal kurz den Werbeblock noch zu Ende. Genau, Klassiker-Fable und Kostüm-Fable findet ihr wie gewohnt unter klassiker-fable.de. Das Ganze im Hause der Second Unit Studios. Findet mich auch damit bei sämtlichen Podcatchern eurer Wahl. Und wenn ihr mir privat folgen wollt, könnt ihr das machen, zum Beispiel bei Blue Sky unter dem Handle Kostümfrau. Das gleiche ja auch bei Letterboxd. Ihr könnt mich aber auch bei Mastodon anschreiben. Da ist es allerdings unter Podcast-Fable. Und ja, genau. Wie schon ganz am Anfang angekündigt, ist jetzt hier die ganz, ganz große Podcast-Pause. Also für alle, die die letzten Episoden noch nicht gehört haben sollten und nicht dann ganz up to date sind. Meine Tochter wird jetzt im Sommer eingeschult und da wird sich alles zeitlich extrem krass verschieben. Und da muss ich erstmal gucken, wie wir da alle klarkommen. Und da habe ich gesagt, ich werde jetzt bewusst das erste Schulhalbjahr aussetzen mit Podcast-Projekten. Sondern ich sage, ich werde mich erstmal auf sie konzentrieren und gucken, dass ich sie da entsprechend begleite. Und weil sich alles auch zeitlich auch 2 Stunden nach vorne verschiebt, das ist für alle ein bisschen heftig, weil wir alle eher Eulen sind. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Und mal gucken. Und da sage ich gesagt, gut, dann bevor dann über die Qualität der Podcast leidet, dann mache ich lieber einmal Pause. Vielleicht gibt mir das auch nochmal so ein paar Gedankenanstöße. Ich sage, okay, vielleicht mache ich das eine Projekt ein bisschen mehr, das andere Projekt ein bisschen weniger. Vielleicht mache ich was komplett Neues. Da gibt's Ideen. Mal gucken, ob das so realisierbar ist. Und ja. Aber ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du mich jetzt bei dieser finalen Folge nochmal besucht hast und wir über diesen wunderschönen Film gesprochen haben.
Es war mir eine Ehre und Freude.
Ja, ja. Wir halten ja auf jeden Fall in irgendeiner Form Kontakt ja auch so. Und irgendwann komme ich vielleicht noch bei dir nochmal wieder zu Gast. Und da finden wir auch wieder Gesprächsstoff. Das wird super. Und ja, für euch alle da draußen, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Ich danke für eure Treue all die letzten Jahre. Es ist, ich meine, Klassiker-Fable ist jetzt bisher mein längstes Projekt, jetzt seit fast 8 Jahren. Das ist schon echt abgefahren. Und man denkt sich so, okay, 50 Episoden ist gar nicht so viel, aber für meine Verhältnisse ist es schon viel und gerade auch in dem Ausmaß, wie ich das immer übertrieben habe. Und ja, mal gucken, wie das so im nächsten Jahr dann so weitergeht in irgendeiner Form so und notfalls. Ich bin ja nicht aus der Welt, ihr könnt mich immer noch erreichen. Ich komme auch gerne irgendwo zu Gast. Also das ist ja nicht völlig ausgeschlossen. Es ist halt nur dass ich jetzt erstmal selber nichts produziere. Da werde ich mir entsprechend die Pause gönnen. Das muss auch manchmal sein.
Ne? Eben genau, das ist so lustig, weil ich hatte vor kurzem auch erst meine 50. Folge.
Ach witzig.
Von Fans About Films und das ging so irgendwie ins Land, wo ich dachte, oh, das war schon die 50. Inzwischen sind es halt mehr, ein, zwei mehr. Und dann gab es ja noch ganz viele Unterfolgen, die so nicht direkt als Episode, als reine Episode zählen, so Audiokommentare und so weiter. Ja, ja, aber das fand ich halt dann doch sehr lustig. Oh Gott, ja. Also ich weiß genau, wie du dich fühlst und da kannst du echt stolz auf dich sein und ich freue mich schon ganz doll, wenn es irgendwann in der Zukunft natürlich weitergeht, weil deine einzigartige Stimme im Podcast-Pantheon möchte ich nicht missen.
Oh, Gott, jetzt fange ich gleich an zu weinen. Nein, alles gut. Ja, nee, also ich danke dir sehr. Also wie gesagt, wir hatten ja schon sehr häufig schon das Vergnügen gehabt zu podcasten und das will ich auch gar nicht missen. Also in irgendeiner Form finden wir in irgendeiner Form wieder zusammen. Da freue ich mich schon sehr. Vielleicht reden wir tatsächlich mal über Epic the Musical. Mal schauen, vielleicht findet sich ja was in der Richtung. Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Und ansonsten finden wir auch irgendwas anderes, worüber wir reden können. Entweder in diesem oder in einem anderen Projekt. Und genau, bleibt dem Ganzen treu. So, hört gerne auch noch mal ein bisschen ins Archiv rein. Zum Beispiel in die Prinz von Ägypten-Folge. Zwickers Monk, die ist auch sehr schön. Und genau, guckt fleißig Filme so. Und wenn ihr vielleicht auch noch Ideen habt, was man besprechen könnte, dürft ihr es gerne auch vorschlagen. Da habe ich auch nichts dagegen. Und genau. Damit verabschiede ich mich erstmal und ich hoffe, wir hören uns vielleicht sogar im nächsten Jahr wieder, entweder in diesem oder in einem der anderen Projekte. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
Au revoir, Leute. Woohoo!